Das schwarze Auge.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Jordan, Günther und Poldi über das schwarze Auge. Ein Hinweis zur Aufnahme: Diese wurde im Spätsommer 2020 in der HDH, also der Halle der Helden, aufgenommen. So, und los geht's. Heute sind wir wieder mal in der Halle der Helden in Machtrenk. Heute bei mir befindet sich der große Alte, alias der Günther.
Hallo.
Die Poldi.
Hallo.
Also der Jordan.
Hallo.
Und wir reden heute über DSA. Zu DSA hat ja eigentlich jeder von uns eine relativ interessante Beziehung, weil das mittlerweile schon uns sehr lang begleitet. Bei mir war ja das irgendwo Anfang der 80er Jahre. Wenn ich so auf den Spickzettel schaue, 84 ist die erste Edition rausgekommen, muss das 86 gewesen sein, wo ich den ersten Kontakt gehabt habe. Und eins der ersten Abenteuer aus der Nicht-Grundbox bei mir war Verschollen in Alanfa. Was für einen jungen Erwachsenen, nennen wir es einmal so, was der ich noch nicht war, eine sehr interessante Erfahrung war, ja. Wie bist du dazu gekommen, Günther?
Das ist eine lange Geschichte. Ich bin dazu gekommen, weil mein Vater krank geworden ist. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Der hat dadurch nicht die gebuchte Reise nach London antreten können. Stattdessen bin ich statt ihm nach London gekommen. Hab da auf die Nacht mir im Kino einen Film angeschaut. Das war Escape from Athena mit Roger Moore. Der Film war belanglos. Aber der Trailer, den ich da vorher gesehen habe, das war The Lord of the Rings, der Zeichentrickfilm von Ralph Bakshi. Und das war ein Augenöffner für mich, weil damals hat es von Fantasy eigentlich noch gar nichts gegeben und so weiter. Und das hat einmal mein Interesse für die Fantasy geweckt. Und dann sind eh schon in die 80er Jahre die ganzen Fantasy-Sachen gekommen, von den Filmen wie Conan oder Legende oder Krull. Und es ist immer öfters in die Zeitungen vom Rollenspiel berichtet worden und so weiter. Außerdem sind die Einsamen Wolf, die Solo und der Bircher da erschienen. Die habe ich mit Begeisterung verschlungen natürlich und habe mich da so langsam an das Thema Rollenspiel herangetastet, habe dann erfahren, da gibt's verschiedene Systeme und habe lange überlegt, mit welchen soll ich denn da einmal anfangen. Midgard war eine engere Wahl, aber indem es in Linz 1988 nur DSA oder D&D im Spielwarengeschäft gehabt haben und DSA mehr Abenteuer da gehabt hat und so weiter, habe ich mich für die SA entschieden und das war dann die Entscheidung, die praktisch mein Leben dermaßen verändert hat und das war die wohl beste Investition in meinem Leben war, weil so viele schöne Spielstunden habe ich mit sonst nichts anderem erlebt.
Ist nicht die Halle der Helden auch aufgrund dessen entstanden?
Die Halle der Helden ist etwas später entstanden, 7 Jahre später. Also wie ich angefangen habe, war es schwierig, Spieler zu finden. Das ist da so über Gratis-Anzeigezeitschriften entstanden, wie der Korrekt-Anzeiger und so. Da haben sie dann ein paar andere Enthusiasten gemeldet, wie zum Beispiel der Harry Meyer, jetzt Gemeinderat in Machtrenk, oder der Fifi, Lord Fifi, Jugendbetreuer in Machtrenk mittlerweile. Die haben auch Spielgruppen gehabt und mit die haben wir sie einmal zusammengeredet. Da habe ich einmal gemeistert, dann waren sie so begeistert, dann habe ich öfters gemeistert. Und nach 7 Jahren hat einmal der Harry Meyer einen Vorschlag gemacht, wir könnten einen Verein gründen und so ist die Halle der Helden entstanden.
Das ist schon echt her, ja.
Ja, 1984 war das, sprich die Halle der Helden hat vor kurzem das 25. Jubiläum gehabt. Lange Zeit.
Kann man nur gratulieren für das, dass es noch immer gibt und wie wir letztens erfahren haben, noch sehr zahlreich gewachsen ist in der Liste.
Oh ja.
Und die Poldi hast du schon vorher kennt, oder?
Die Poldi habe ich vorher schon kennt. Die habe ich da zu dem Zeitpunkt 1988 schon 8 Jahre kennt und sie hat meine Vorliebe für Fantasy und für so Geschichten und Sagen und Legenden da geteilt. Das war ja auch ein Grund, dass wir da überhaupt so ein gutes Verhältnis von jeher gehabt haben. Das heißt, gemeinsame Interessen. Und die ersten Abenteuer habe ich tatsächlich mit ihr alleine als Charakter gespielt. Natürlich adaptiert nicht für Gruppen, sondern für einen Einzelspieler. Habe natürlich auch viele Abenteuer selbst gebastelt für an Spielleiter und an Spieler, und da war sie ein williges Opfer in der Anfangszeit. Aber es hat ihr anscheinend gefallen, weil sie schwärmt nur immer davon, wenn ich mich recht erinnere.
Wie war das für die Bude?
Ja, es war eine interessante Erfahrung. Der Gunther hat recht, ich habe eigentlich ein Faible für Sagen- und Märchengeschichten gehabt. Das war der Hauptgrund, und darum war die Welt, die Geschichtenwelt, optimal für mich. Und die Spielen, ja, am Anfang zu zweit, war nicht so ganz einfach, aber es sind dann mehr Leute geworden und es war eine sehr interessante Zeit.
Was ich spannend finde, ist, dass ich vorher schon kennt habe, weil ich weiß von einem Pärchen, die mittlerweile verheiratet sind und Kinder haben, die sie über die HDH kennengelernt haben.
Nicht nur eins, die Halle der Helden funktioniert auch sehr gut als Heiratsmarkt. Ich kenne da, glaube ich, 4 oder 5 Paare mittlerweile, die sie über die Halle der Helden kennengelernt haben. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass ich auch sehr viele kenne, die sie aufgrund der Halle der Helden getrennt haben. Insbesondere waren da 4 Pärchen, mit denen habe ich das Abenteuer als Maßkräfte gespielt, und dieses Abenteuer ist ja ein ganz ein eigenes Abenteuer. Nach diesem Abenteuer war keins von den 4 Pärchen mehr beisammen.
Wobei, das ist eigentlich ein Midgard-Abenteuer, wenn man nicht alles täuscht, gell?
Ja, das ist richtig, aber ich tue sehr gern Abenteuer konvertieren in andere Systeme, das ist ja keine Hexerei.
Ich habe schon mitgekriegt, dass du das aktuell wieder für DSA spielst oder so.
Richtig.
Du ziemlich in jedes System schon geleitet hast.
Genau.
Wie war es für dich, der erste Kontakt oder zwei?
Das war voll steil. Ich bin am Land aufgewachsen, ganz an der tschechischen Grenze, ein richtiges Landei, nichts da, und habe aber in Linz gelernt und bin dann am Wochenende immer heimgefahren. Und Wochenende, Freitag, ab in Bar und Vollgas geben. Und dann haben wir bei einem Freund, dann habe ich aber bei einem bekannten Freund, war es zu dem Zeitpunkt, immer in der Wohnung geschlafen. Die haben so eine Wohnung, die war leer. Und da haben sie immer Rollenspiel da. Am Anfang haben sie AD&D gespielt, dann ein wenig D&D, und dann hat mir plötzlich einer gesagt, wieso spielen die eigentlich nie mit? Der ist immer da. Und dann, zack, haben sie gesagt, ja, passt, du spielst mit. Und dann haben wir DSA eingestiegen, aber die 4er Edition, und wie dann die 4.1er gekommen ist, dann wieder umgestellt, und so ist der Hit gegangen.
Interessant. Ja, bei mir ist es einmal so gewesen, wenn sich irgendwer dafür interessiert hat, habe ich gesagt, nein, nicht zuschauen, mit tun. Sonst hast du nur 10% von der ganzen Freiheit, die du haben konntest.
Wenn wer fragt, erklär mir das, wie das ist, sage ich, am gescheitern ist, du kommst, schaust das an oder spielst gleich mit. Das ist das Allerbeste.
Na, witzig. Ja, bei mir war das mehr oder weniger ein Schulkollege von mir. Der war lange Zeit krank, denn wie ich die Schule gewechselt habe, bin ich auf dem Land gekommen. Bin ich dann auf einem leeren Tisch gesessen, und der ist dann 3 Monate später gefüllt worden, und derjenige hat dann das zum Geburtstag gekriegt, weil er Anfang Jänner Geburtstag gehabt, und dann haben wir, nachdem wir das erste Mandel gemacht haben und natürlich das Einstiegsabenteuer gemeistert haben, war es dann so, dass wir dann gleich umgestiegen sind, noch verschollen in einer Anfahrt, und das hat seine Mutter geleitet. So ganz durch sind wir dann nicht gekommen, beim zweiten Mal hat dann er geleitet, und aber wir haben es trotzdem irgendwie dann geschafft oder nicht geschafft, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon ein paar Tage her. Also war recht witzig, ja. Aventurien selber ist ja ein Kontinent auf einem Planeten namens Dere. Und wenn ich mich richtig erinnere, was auch immer wieder in diverse Erzählungen auftaucht, ist, dass sie sich an einem Abend hingesetzt haben und jeder hat irgendein Eck angemalt von irgendeiner Karte, und dann ist die Landkarte entstanden, die eigentlich eher sowas wie Nordamerika oder sowas oder Südamerika hat. Und genauso ist es dann auch gewesen mit den Städtenamen. Jeder hat dann einfach irgendwas hintüben dürfen, ohne dass das irgendwie passt hätte. Und das ist ja, glaube ich, bis heute ein ziemlicher Kritikpunkt, dass man 100.000 Leute auf 2 Quadratkilometer unterbringen müsste, weil 5 Meter weiter ist ja schon wieder die nächste Stadt. Und es gibt ja noch ein paar andere Kontinente, wie Myranor, was ja früher das Güldenland war, wenn man mich richtig erinnert. Dann haben wir noch das Riesland, was ja eigentlich nie publiziert worden ist.
Ah, es ist nach wie vor nur ein Fanprojekt. Es gibt ein Buch drüber, was da Fans gemacht haben. Recht interessant, ist mehr so Conan-Style, also archaische Fantasy, Sword and Sorcery. Ja, gibt's auch.
Was auch noch gibt, was eher neu dazugekommen ist, war dann vor ein paar Jahren mal Oturia. Das haben sie dann im Süden dazu geklatscht, damit man ein bisschen einen Abstecher machen kann, weil Güldenland ist ja relativ schwer zum Erreichen, hat man gehört.
War sehr schwer zu erreichen.
Und soll ja angeblich auch der Auftakt gewesen sein für eine der bekanntesten Kampagnen, über die wir dann noch wahrscheinlich noch das eine oder andere Wort verlieren werden. Dann gibt es ja dann noch diverse Globulen. Eine davon war das, was mit Schwertmeister gekommen ist. Das war ja eine Höhlwelt oder so.
Wobei man Atarun wieder neu aufgelegt hat und also wieder bespielen kann. Tarun ist so die Welt im Inneren von der Welt Dere und ist halt recht eine bunte Fantasy, mit einer High-Fantasy, war eigentlich ausgelegt als Spielwelt für Schwertmeister, was sie gemacht haben für DSA-Helden der Stufe 20, weil ja zu dieser Zeit DSA hat ja wahnsinnig eingeschlagen, das ist eh bekannt, und da waren eben nur sehr viele Leute auf Stufe 20 und wollten mehr. Dann hat man eben schnell die Schwertmeisterbox gemacht, aber so gut angekommen ist das eben auch nicht und ist dann wieder eingeschlafen.
Das liegt, glaube ich, auch daran, dass man unbedingt diese komischen Runensteine gebraucht hat, angeblich, die man dann eh nicht gebraucht hat, das einfach nur dazugeben haben.
Weil das bei einem Spiel von Schmidt-Spiele überblieben ist und jetzt hat man da zu den DSA-Machern gesagt, hey, wir haben da so viele Runensteine, könnt ihr die beim nächsten Spiel berücksichtigen? Und so war das.
He-Man ist auch so entstanden, weil sie Figuren von einer anderen Serie übergehabt und haben es dann einfach He-Man draus basteln und das war's.
Ja, eine weitere Episode ist, die und die verwendet deswegen 7 so sonderbare Würfel, weil es nur das Set so gegeben hat mit den ganzen Würfeln. Jetzt hat der Gary Gygax schnell einmal erfunden müssen, dass die verschiedenen Würfel für die Schadensarten so verschieden sind. Ist nicht bestätigt, aber ist auch so ein Urban Legend. Aber vielleicht stimmt es auch so.
Okay. Das ist echt geil. Nein, das war nicht gut.
Also, naja, warum sollte sonst so viele verschiedene Würfel die und die haben, weil es lässt sich doch mit einem Würfel auch recht schön skalieren. Das ja, ist.
Gut, diese Würfelwahrscheinlichkeit mit einem W4 versus einem W6 braucht man nicht reden. Ja.
Eben, aber es ist schön, dass es solche Würfel gibt.
Sind wir froh, dass wir zu einem einseitigen Würfel Würfel sagen dürfen.
Genau.
Ja. Wobei, damals war es auch recht spannend, weil in die Grundboxen, um mal zurückzuführen von der ersten Box, die war in schwarz und ich habe wirklich nur die erste Scope gesehen mit der entblößten Frau, die ja dann zurückgezogen worden ist und dann einmal neu aufgeklickt worden ist mit einer bedeckten Frau. Das Spannende war aber das, es war das erstmalig ein wirklicher W20 in einem Spiel drinnen. Das hat es vorher ja nicht gegeben und es war ein schwarzer und
ich weiß nicht mehr, drei
oder beige, sechs dabei.
Genau, ja. 3W6 waren dabei, wenn ich mich erinnere.
Ja, genau.
Und die einzige Box, die rausgekommen ist, ohne diese Würfeln, sondern mit anderen Würfeln, das war ein roter und ein blauer, wenn man nicht alles täuscht, 10-seitiger in der Havena-Box. Damit du nämlich die Events auswischen musst kennen oder so.
Mhm.
An das kann man nur erinnern, aber sonst waren nur immer die W20 drinnen, ja. Ich glaube, ich habe sogar noch die von der ersten Box noch von mir irgendwo miteinander liegen.
Da habe ich böse Gerüchte gehört über die W20, die in die Boxen drinnen waren.
Haben die nicht da?
Ja, nein, genau. Es hat gegeben, die haben immer nur 20 Würfel oder immer nur eins.
Ja, also diese Fake-Würfel sind dann auch relativ schnell in geworden, also speziell die Sechseitigen, die immer 6er gewürfelt haben. Anderer Schmäh war zu dem Zeitpunkt auch, man kauft sie transparente Würfel. Ja, weil dann kann man am Tisch würfeln und jeder sieht dann 6er immer wieder. Oder hin und wieder ein 7er, warum auch immer. Aber ja, da hat es ein paar so Schmähs gegeben. Aber ja, wenn man jung ist, muss man ein paar Sachen ausprobieren. Über die Ansa ist er dann relativ rasch die 2er-Version gekommen, wo man dann auf der einen Seite Helden gehabt hat, die nicht magisch waren und dann eine eigene Magiebox. Die Geweihten waren ja dann irgendwann mal separat, glaube ich.
Die Geweihten, das war ein eigenes Heft, was da im Zuge nach der zweiten Edition, ich glaube 1989, ist das Heft rausgekommen von den Geweihten.
Aber da waren auch nicht alle drinnen, weil ich glaube, im Ausbauspiel von der ersten Auflage war es ja so, dass nur ein Teil drinnen war für die Geweihten.
Genau. Nein, da waren schon alle drinnen, weil da waren zum ersten Mal, glaube ich, auch diese Mirakel und die Geweihtenwunder schon drinnen. Aber es hat eh dann 3 Jahre später, 1992, mit der dritten Edition, da hat es eh dann diese eine Box gegeben mit Göttermagier und Geweihte, da waren dann die Geweihten wirklich ganz vollständig erfasst.
Ich muss fairerweise sagen, die SA3 habe ich nur, glaube ich, 3 Spielabende lang mitgekriegt, bei einer Kampagne, wo ich kurz dabei war. Ich habe die 3er im Prinzip eigentlich so gut wie verschlafen.
Na, die Dreier haben wir eigentlich sehr oft gespielt, weil das war gerade zu diesem Zeitpunkt, wo eben die Halle der Helden gegründet worden ist, wo ich sehr viel mit dem Fifi und mit dieser Spielgruppe gespielt habe, wo so viele neue Leute dazugekommen sind, weil wie der Verein einmal bestanden ist, hat sich durch Mundpropaganda das alles sehr angehäuft an Mitgliedern und sehr viel ist eben da das auch gespielt worden, weil das war halt unser Stammsystem. Ich habe natürlich neben das auch öfters Meers, das mittlere Rollenspiel und Sturmbringer und Cthulhu auch gespielt, aber die meisten, die dazugekommen sind, waren eben von das auch, dass von da dazugekommen sind oder zumindest das schon kennt haben, aber auch einige, die was von die gekommen sind oder von die halt. Und ja, das war dann schon eine eigene Gruppe, kann man sagen.
Gerade mit dem Dreier haben sie sehr viel verändert. Ich kann mich erinnern, beim Ansa haben wir im Basisgrundspiel keine Talente gehabt, haben wir nur die Attribute gehabt. Finde ich immer noch eine der besten Regelsysteme, wenn ich irgendeinen Neuling hinzubringe, wie wir noch 5 Minuten haben einen Charakter und kann mit dem spielen, ohne dass wir irgendwas brauchen.
Ja, wir haben vor kurzem, waren wir mit Steiner auf so einem 4-Tages- Kurzurlaub, Schlemmerreise, wie wir es nennen, da habe ich das mitgehabt, da habe ich ein DSA 1 und der nach DSA 1 Regeln gespielt und es ist faszinierend, wie wenig Regeln das man eigentlich braucht und es ist ganz lustig, wenn man wieder mal das Alte spielt und insbesondere schockiert hat das in Steiner, dass man nach DSA 1 während dem Unter niemals regeneriert hat.
Ja.
Das war schon heftig. Ja, da hat er gesagt, wie gibt's sowas?
Das war witzig, ja, weil das war einer der Punkte, die man ziemlich schnell angeschafft hat im Endeffekt. Mit 2er, glaube ich, war das dann schon. Und was aber auch relativ interessant war, war der meisterliche Schlag. Ich glaube nämlich der Ansa und damals nur der Ansa, glaube ich, war der meisterliche Schlag, der dann beim Zwarer sich leicht verändert hat mit der Schadenshöhe und glaube ich dann auch parierbar war. Das war, glaube ich, so ziemlich der große Unterschied vom Ansa. Weil beim Ansa hast du den Ansa gewürfelt und du hast einfach zugehauen und drauf und das war's. Da hat es keine Diskussion gegeben. Unverstehbar heutzutage bei diversen Systemen. Weil somit war es ja auch möglich, dass er theoretisch eine kleine Fliege einen Riesen umgehaut hat. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, bei 5%, wie wir mittlerweile wissen, alle. Aber ja.
Aber zudem gibt es einen Spielleiter, dass er gewisse Schwächen vom Spiel ausgleicht.
Genau. Da kommen wir dann zum Dreier-System. Genau, das Zweier hat dann Talente schon dabei gehabt.
Ja.
Das kann man noch daran erinnern, das war immer so eine relativ lange Orgie von
das Ausfüllen. Das war eine lange Talenteliste schon, ja.
Bei den Zaubersprüchen war es ähnlich.
Es war sehr kompliziert, dass du halbwegs einen Charakter machen hast können. Das war immer, Spaß hat es auch machen müssen und Augen hat es da sollen, das war, da hast du sehr viel überlegen müssen.
Aber war das nicht die Zeit, wo man dann angefangen hat zum Überlegen, ob nicht DSA mehr Bürokratie wird als wie und Simulation wird als wie?
Naja, das ist dann erst mit DSA 4 gekommen. Also DSA 3 hat ja trotz alledem nur wenig Regeln gehabt und die Regeln, die es gehabt haben, das war sinnvoll. DSA 3 hat für mich immer das Beste von DSA 4 nur verwendet. Erst mit DSA 4 sind dann richtig komplizierte Sachen dazugekommen.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Talentsteigern gewesen ist beim 2er, beim 1er habe ich es vor kurzem mal durchgelesen. Beim 3er war es ja, glaube ich, mit den Würfeln, gell? Dass mit 2 bis 6 gewürfelt und dann mit 3 bis 6, wenn du irgendwie so drüber gekommen bist. Über
ich glaube schon, und man hat eine gewisse Anzahl von Versuchen gehabt. Ich glaube 20 für profane Talente und 10 oder 20 für magische Zauber. Es war nur recht zufallsbasiert da.
Wie bei Cthulhu, hast kein Hackerl, kannst nicht steigern.
Genau.
Ja, witzig. Und beim 4er war das, wie hat sich das dann anders angefühlt als das 4-1er dann? Oder war da nur die Basis anders im Sinne von, ich kann mich noch erinnern, beim 4-1er hat es ja dann auch 2-3 Auflagen gegeben in Wahrheit. Beim ersten Birchl war es so, dass du keine startnegativen Eigenschaften gehabt hast, die da vorgeschrieben worden sind. Am Anfang hast du es gehabt, nachher hast du nicht gehabt, sowas.
Beim 4er, das war einmal das Gravierende, dass endlich einmal dieses Baukostensystem gehabt haben, dass man den Charakter aufgrund von Volk und Kultur und Profession zusammengestellt hat. Diese drei Sachen hat man wählen können und die haben da schon mal einen Grundstock gegeben von den Werten und von den Fertigkeiten und dann haben wir eben nur ein paar Punkte gehabt, was man noch eigenem Belieben verteilen hat können. Das war schon sehr, sehr sinnvoll und das war das Beste an DSA 4.
Also das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, weil da haben wir wirklich die Charaktere entwickelt, die was wir braucht haben und die was dann wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht haben und die was wir sehr lang gehabt haben.
Das heißt, das hat im Prinzip dann DSA den ersten richtigen Sprung in Richtung Zukunft gemacht, weil am Anfang war es noch mit Auswürfen, beim Zwarer hast du sogar noch mehr Auswürfe als beim Einser. Beim Einser nur die Attribute, beim Zwarer Größe, Geschlecht, keine Ahnung, was da dafür ist, Schuhgröße, glaube ich, Gewicht war auch dabei, das weiß ich noch. Mit der lustigen Regel mit, was ja. Du bist 100 Stein, also 100 Größe minus 100 noch und bei Frauen minus 110 ist dann das Gewicht, die waren immer Zweiter, war auch recht interessant. Das heißt, beim Vierer bist du dann wirklich hergegangen und hast dann das machen können, was du machen willst, von Haus aus. Du hast nicht durchgeplant, im Endeffekt so fast, so wie du das bei dir in Wahrheit machst.
Ja, richtig. Ja. Also.
Du warst sehr personalisiert.
Genau.
Da hat auch ein Kampfmagier super Hellsichtsprüche haben können, am Anfang schon. Ne? Weil ich sage, okay, ich möchte das haben. Oder es ist halt gekauft. Ne? Das ist
cool. Natürlich waren so untypische Sachen teurer, aber das ist ja eh gerade das, was okay ist und was da was gut gemacht haben da.
Und man will ja individuell sein, ne?
Eben.
Darum spielt man ja eine Rolle, die man sonst nicht ist, ne?
Genau, weil du sagst, die Rolle, die kann man nur erinnern, beim Zwarer waren die Nachteile noch nicht so gravierend. Die sind, glaube ich, erst beim Dreier, beim Vierer dann interessanter geworden. Weil es dann auch mehr geben von dem her. Weil du hast ja beim Zwarer aus dem Prinzip nur noch mal Goldgier und Neugier und fertig.
Mhm. Die Nachteileliste ist sehr lang, so wie auch die Vorteile, was man auch sagen muss. Und die sind sehr gravierend, also das sind wirklich Nachteile.
Also ich muss sagen, ich habe es immer so gemacht, dass ich nicht zu viele Nachteile gehabt habe, weil man denkt, ich brauche auch nicht so viele Vorteile, weil das ergibt sich eh alles in Spielen.
Das sowieso, nur bei DSA hat mir immer missfallen, dass die Nachteile nie so mit harten Regeln verknüpft wurden, ja. Wie zum Beispiel bei D&D und so. Mhm. Man hat wirklich Nachteile genommen, weil es entweder eben Spiel und kaum verwendet worden sind oder schwer umzusetzen, zum Beispiel Höhenangst, der Held schafft es nicht und da steht es nicht drinnen, was hat das für Auswirkungen. Bestenfalls, ja, er kann nicht weiter und was soll man ja, da tun?
Mit Meeresangst, dann hat man halt in einer Kiste rein oder halt in einer Fasel.
Genau.
Ja,
jein. Also muss ich jetzt schon sagen, mein Spielleiter, wir haben angefangen mit der SA4, dann haben wir gesagt, nein, wir stellen jetzt um auf 4.1 und unser Spielleiter ist ein Korinthenkacker gewesen. Oder ist noch immer, weil wir spielen noch immer dieselbe Runden seit 14 Jahren. Und da haben Nachteile immer Rollen gespielt. Natürlich hat er gesagt, hey, ich möchte das schon sagen, weil ich weiß nicht, alles auswendig, meine Herren. Aber Höhenangst, okay, wir klettern auf, was hast du denn da Höhenangst? 8, okay, der Wurf ist einmal mindestens um 8 das Schwert. Schauen wir mal. Ja, wir haben 5 auch noch, weil wir haben kein Seil. Okay, geht schon, 13er Schwert, Würfe. Also das war schon interessant für ihn. Oder Meeresangst. Der Zwerg, der Meeresangst hat, muss man auch sagen, ist ein bisschen klischeehaft da, aber es ist halt so. Der war teilweise nicht zu überreden. Mich, also ich zum Beispiel, Schiffe fahren, sicher nicht. Sicher nicht. Da haben sie mich dann halt wirklich teilweise K.O. geschlagen oder vergiftet, dass ich
schlafe. So wie beim A-Team.
Ja, genau, wie der BA bei Wreckers, ganz genau so. Ja, das ist einfach nicht anders gegangen. Aber ich komme am Spielleiter drauf und am Spiel.
Ja, eben.
Nein, definitiv. Ja, diese BA-Geschichten, die tauchen immer auf in der Richtung.
Ja, da erinnerte mich auch nur an einen Zwerg von Stone. Der hat auch über das Wasser gefürcht. Das ist nur immer, da haben wir nicht mehr angefühlt.
Ja, im Bierboden ist immer gescheiter als im Wasser, das ist klar. Nein, spannend ist es immer nur dann, wenn man sich Nachteile nimmt und die dann nicht ausspült. Haben wir auch schon erlebt, auch auf diesem Tisch. Aber was zum Beispiel auch hin und wieder ist, es gibt schon hin und wieder auch Nachteile, die schwer umzusetzen sind vom Spielleiter. Ich habe einmal eine Runde gehabt, wo man einen Spieler. Wie haben das geheißen? Ich glaube, prünftig oder was gehabt hat. Mhm. Das war dann etwas schwierig für manche Leute zum Umsetzen. Sei es jetzt Spieler oder halt auch Spielleiter. Es ist ein schwieriges Thema. Es hat zu dem Charakter passt, vom Konzept her. Es war nicht was, wo ich sage, okay, gut, ich sehe jetzt eine Frau und die muss dann gleich die Dame bespringen im Endeffekt, also der Charakter halt, nicht der Spieler. Aber es war schon schwer zum Umsetzen.
Mhm. Das ist auch eben, weil es, wie gesagt, nur ganz vage Regelverknüpfungen gegeben hat. Wenn man hat zum Beispiel prünftig und das mit irgendeinem Nachteil verbunden ist beim Würfeln, dann ist es okay, aber das war eben nicht so, genauso bei Arroganz oder bei Eitelkeit und so, und da glauben viele, es reicht aus zu sagen, ja, ich brauche in der Stunde, in der Früh eine Stunde am Spiegel, weil ich habe Eitelkeit, aber es hat ja einen Punkt gebraucht bei der Charaktergenerierung, und für das sollte der Charakter doch mehr Nachteile spüren auch.
Ja, das ist so ein bisschen so die Ambivalenz, was ich wieder mitgekriegt habe. Gerade bei solchen Sachen im Sinne, wie du sagst, auf der einen Seite, du gibst ihnen die Möglichkeit, dass sie es nutzen Kunden, und auf der anderen Seite ist das auch so verreglementiert, schön wär's, dass du denkst, wieso ist das jetzt nicht dabei und wozu mache ich das dann, wenn ich es eh nicht
ja kann. Und nur dazu sind manche Nachteile, die fördern unter Umständen ein bisschen diese, mein Charakter ist halt so, Aussage, die verleiten halt dazu, dass manche sich durch den Nachteil immer wieder ins Spiel drängen und nach Aufmerksamkeit heischen, ist eh okay, aber wie zum Beispiel der prünftige Charakter, wenn der bei jedem Stadtbesuch betont, wie prünftig, dass er jetzt ist, dann wird es einmal fad.
Ist natürlich immer die Frage, wie es ausgelegt wird, weil ich denke mir, gerade wenn ich das mache oder wenn ich mir das bewusst nehme, dann würde ich es zumindest einmal gemacht haben, zu Beginn vom Abenteuer, damit die Leute, die Gruppe, mit der ich unterwegs bin, weiß, was so meine Intention war, wenn ich jetzt nicht gerade mit der Gruppe mitrenne.
Das ist klar, das ist ja der schöne Sinn, aber wenn der das bei jeder Begegnung mit einem anderen Geschlecht da, ob es jetzt passt oder nicht passt, wieder ins Spiel bringt, dann ist das anstrengend, stell mir vor.
Ein anderes Beispiel war zum Beispiel sowas wie Wilderer oder sowas, oder Sklavenjäger oder was, gibt es ja genauso in der einen oder anderen Variation. Wenn das jedes Mal der Spieler oder die Spielerin an den Tisch liegt, dann kommst du auch nicht weiter. Oder der Klassiker, wir gehen in eine Taverne. Oder wir gingen Waffen polieren. Also Waffen kaufen, Waffen reparieren und so weiter. Da gingen Stunden drauf.
Ja, wenn das die Gruppen ausgespielt haben will, dann ist es eh okay. Aber
die Nachteile sind wichtig, haben wir schon gesagt. Aber also Prünftigkeit ist zum Beispiel eine, den habe ich in letzter Zeit gar nicht mehr gelesen in die Bücher.
Weil nein, der war im Fernseher drinnen, das war
ja so. Kurz.
Und Fünfer haben sie es ein bisschen anders wieder eingebracht durch die Erweiterung mit diese
Wege der Vereinigung.
Wege der Vereinigung, ja. Über das müssen wir auch noch reden. Über
ja,
die Wege.
Definitiv. Ich habe es leider nicht mitgenommen.
Nein, aber ich meine jetzt über die. Aber ja. Passt schon. Zu den Nachteilen noch. Es kommt auch am Spielleiter drauf an. Weil natürlich, man lernt aus Erfahrung. Und wenn ich das eh weiß, als Spielleiter hätte er einen Nachteil Prünftigkeit. Der bringt nur Unfrieden und Unruhe, was ich als Spielleiter nicht möchte. Dann sage ich mein Herr oder Dame, bitte den Nachteil nehmen wir nicht, such dir was anderes.
Mhm.
Ist ja kein Problem.
Genau.
Und man tut da einen Spieler einen Gefallen unter Umständen. Auch wenn es einem nicht so geschmeckt am Anfang. Aber man muss die Spieler öfter wegen zwangsbeglücken, weil dann und das Gesamtbild stimmt, dann taugt es ihnen ja.
Sowieso, du musst ja als Spielleiter immer sagen, was du erwartest und was dein Spielstil ist, sage ich jetzt einmal.
Definitiv, ja. Nachteile können schon sehr spannend sein, Vorteile aber genauso. Und bei den Vorteilen haben sie ja meiner Meinung nach nie gegeizt. Da kenne ich andere Systeme, wo du eigentlich keine Vorteile hast und nur Nachteile. Und es gibt auch einige schöne Vorteile von dem her, die irgendwie nicht ganz ins Konzept passen.
Ja, die Vorteile sind eh okay, weil die sind eben fest mit den Regeln verankert und die sagen ganz klar aus, wenn du das kaufst, dann hast du diese Vorteile. Und das sind eben wirklich Vorteile.
Das stimmt, die haben sehr gut definiert, hast recht. Auch wieder Spielleiter abhängig natürlich. Ja. Wenn der Spielleiter nicht drum, adliges Erbe, das ist zum Beispiel einer, ein Vorteil, super, bringt dir vielleicht einen Sozialstatus, aber was jetzt wirklich mit dem Erbe ist, das ist auch schon wieder Sache von Spieler. Ja, da musst du sagen, hey, was ist mein Erbe?
Ne? Ja, da brauchst du aber dann auch Spieler, die dann wirklich eine Hintergrundgeschichte hinknallen.
Also ich bin so einer. Ja. Also meine neue Freundin ist ganz beeindruckt, wie viel Zeit das in meinen eigenen DSA-Charakter reinstecke, auf den ich morgen spiele.
Naja. Und der Spielleiter natürlich auch. Also wenn bei mir einer das gehabt hat, der ist natürlich immer von normalen NSCs ehrenhaft behandelt worden, weil die wissen, das ist einer vom Adel und der normale DSA-Bauer ist dem gegenüber unterwürfig.
Ja. Ja, Vorteile, Nachteile, Fähigkeiten. Beim Fünfer hat sich das ja nur leicht gewandelt in Wahrheit. Da hat sich das Kaufsystem ein bisschen geändert gegenüber dem Vierer. Der Umfang ist immer noch gleich, waren nicht sogar mehr und ein paar Sachen sind ein bisschen zusammengefasster worden. Von den Fähigkeiten her, man hat nicht mehr so ewig große, lange Listen. Dafür hat man wieder ein paar Zauber ein bisschen variationsreicher gemacht, was ich so mitgekriegt habe.
Etwas abgeschwächt sind die Zauber geworden, ist mir vorgekommen, aber.
Bei ein paar schon, ja. Bei ein paar schon. Ja, da war das Fianza schon ein bisschen mehr, ich kann es anbauen, was ich will, und es kommt irgendwas raus, was auch Sinn macht.
Ja, schon, aber das.
Aber ziemlich schnell über overpowered.
Overpowered, es ist extrem komplex geworden.
Genau.
Komplex,
und,
ja.
Komplex. Und da muss man auch schon, hat man auch schon öfter sagen müssen, junge Spieler da reinschmeißen, das ist schon.
Ja.
Da muss man, braucht man einige Abende, mit denen das muss man lernen. Das ist wie eine neue Schrift, die man lernt.
Also wobei ich sagen muss, also gerade für junge Spieler war das 4-1er ja nicht nur wegen der Komplexität sehr eigenartig, sondern auch das Basisregelwerk, Buch, was für das 4-1er ausgebracht haben, das war ja ein Griff ins Klo.
Und das finde ich nicht einmal, weil ich bin nach wie vor ein Freund von so Einsteiger. Boxen oder Einsteigersystemen.
Das sowieso. Das sowieso. Aber das es war zu weit weg vom 4-1er dann richtig.
Ja, schon.
Das meine ich.
Das stimmt, ja. Also das ist eh viel kritisiert worden, dieses Grundbuch, das Basiswerk von 4-0 also war das, ja.
Ich bin auch großer Fan von Einsteigerboxen und gerade wenn es auch passt mit, wenn ich wirklich hergeben kann und sage, okay, ich schnuffe das eine und ich kann mit dem Wissen, was ich mir da angeeignet habe, weiterspielen.
Mhm. Und du hast recht, also DSA 4.1 habe ich kein Empfehlen können zum Einsteigen. Wir machen ja immer die Ferienpassaktionen für die Machtrenker Schüler und wenn da die Eltern fragen oder auch die Kinder, mit was soll ich anfangen, habe ich in der letzten Zeit, in der DSA 4-Zeit, DSA nicht empfehlen können, weil ganz einfach du kommst da nicht rein als Neuling. Da gibt es bessere Systeme und die besseren Systeme haben alle schöne Einsteigerboxen. Pathfinder ist vorbildlich, Splittermond ist sehr gut gemacht. Die und die hat immer eine kleine Einsteigerbox, wo du zumindest bis Stufe 5 spielen kannst. Also. Und DSA hat das nie zusammengebracht. Zum Glück gibt es jetzt die DSA 5 Einsteigerbox.
Hast du die schon mal angeschaut?
Die habe ich mit der Spüle und die ist sehr gut gelungen. Ja, also es ist höchste Zeit geworden.
Die schafft auch diese Symbiose zwischen einer Einsteigerbox und dem richtigen Regelwerk, wo ich sage, okay, nimm den
Charakter genau.
Weiterspielen und ich vermisse nichts.
Richtig.
Ich finde die Qualität da oben relativ gut. Und
ja, ja, sowieso. Kleine Kampagne sogar.
Also ich habe es sehr schön gefunden und es war sehr gut zum Spielen. Also da haben wir so eine kleine Gruppe gehabt, da haben wir einige Abenteuer gespielt. Das hat wunderbar funktioniert. Und wir haben da sehr eine Pause gehabt für das auch und es hat mir dann wieder recht Spaß gemacht. Es war völlig unkompliziert zum Einsteigen wieder und die Charaktere sind recht schnell gemacht gewesen. Also das hat alles gepasst. Und eigentlich finde ich für die Jungen ideal.
Ja, das Wichtige für mich, also das, was ich an einer Einsteigerbox erwarte, ist, dass ich mache es auf, ich lese mir es durch und ich kann nach 10 Minuten schon was anfangen damit. Und die Charaktere, die dabei sind, die sollten für sich sprechen und nicht irgendwelche namenlose irgendwas sein. Also kurz, ob ich seinen Namen austausche oder nicht, oder das Geschlecht ist egal, aber sie müssen von sich aus unterscheidbar sein, richtig. Und das schafft die neue Box relativ gut. Ich glaube, es gibt jetzt gerade einen neuen Flock auch von der Box oder Erweiterung oder irgendwie sowas.
Aha, weiß ich noch nicht. Aber
mit anderen Charakteren. Ich glaube, das ist so ein Add-on, so eine Box oder so. Irgendwas war da.
Ein Abenteuer haben wir gekauft von DSA 5. Das, wie heißt das?
Klingel der Nacht nicht.
Nein, wo der Stern auf Arivor knallt. Das fällt mir jetzt gerade.
Aha, ich weiß, welches das meinst. Das
gefällt mir ganz gut.
Das habe ich nicht. Ich habe wenig das auf einem Form der Kraft, vielleicht 2, 3, unter anderem Offenbarung des Himmels. Und da sieht man, wo das A5 den Schwerpunkt setzt. Das ist so eine Art ländliches Abenteuer. Man kann es auch als Heimatfilm-Abenteuer bezeichnen. Weil das ist so ein Dorf im Gebirge mit Schäferin und so weiter. Und natürlich gibt es Abenteuer zu erleben, aber das zeigt schon den Unterschied zu Die und Die zum Beispiel, wo es da gleich immer wieder um Mächtiges geht und so weiter, sondern die Bodenständigkeit vom DSA, das ist meiner Meinung nach ein Vorteil und kein Nachteil.
Ja, ich habe früher auch in der Zweierzeit relativ viel Einser-Abenteuer im Prinzip gespielt. Und das, was für mich damals immer so prägnant war, sie waren, wie du sagst, eher bodenständig und haben trotzdem immer einen Gegner gehabt, wo du sagst, okay, gut, den kannst du als Gruppen besiegen. Aber es ist nicht so, dass du sagst, okay, gut, du trittst es gegen einen Gott oder Halbgott an und den musst du umhauen, damit du wieder weiterkommst. Das ist bei D&D eigentlich ja sehr oft vermittelt wird. Von dem her, oder vermittelt worden ist damals.
Eine Kampagne gibt es, da haben wir schon einen kräftigen Halt gehabt, aber.
Wie gesagt, das ist eine Kampagne, ich rede jetzt für Einzelabenteuer.
Ja, das stimmt, ja, grundsätzlich.
Und, das ist meistens. Dreier zum Beispiel habe ich meines Wissens noch kein einziges Abenteuer gekauft, gespielt oder ähnliches. Ein paar Vierer habe ich dann wieder gehabt, unabhängig von den Kampagnen. Und bei den Fünfer habe ich mal geschaut, bei den Vierer habe ich ein paar genommen, ja. Und ich muss sagen, es hat sich der Stil auch massiv verändert. Und die Fünfer-Abenteuer sind meiner Meinung nach lesbarer und logischer geworden.
Ja.
Und sie leiten die mehr an, dass du das korrekt machen kannst.
Genau. Weil das war auch ein Grund, warum ich eine lange Pause gemacht habe von DSA. Die DSA-4-Abenteuer oder die 4-1er, das waren dermaßen textlastig und so viel Geschwafel dabei. Und DSA-5 beschränkt sich wieder mehr auf das Wesentliche und ist um ein Haus aus Spielleiter freundlicher aufgebaut als diese ganzen Abenteuer da so von der Nummer 100 bis 150 zu dieser Zeit, wie das war.
Was du vorhin in Heimatfilm gesagt hast, das gefällt mir bei DSA, also was für die Menschen, die komplexe Spiele mögen, das ist cool bei DSA, wenn man geweiht ist, adelig, das habe ich vorhin gesagt, dann gibt es da Regeln, wie sich die Personen dir gegenüber verhalten. Und gestern habe ich mit einem Freund geredet, weil eine Situation daherkommt, dass einer von der Gruppe, die sie jetzt spielen, macht eine Reise. Von eins Reich ins nächste, was da passiert, Grenzübertritt, was da mit ihm passiert, was dann ich zum Tun habe. Das sind alles coole Sachen, die man da rausfüttern kann und machen kann, was man bei D&D zum Beispiel nicht hat. Da gibt es keine Grenzregeln oder so, ja. Unbedingt.
Also es will auch der DS, der D&D-Spieler auch nicht, weil es ist doch ganz andere Herangehensweise. Der D&D-Spieler will taktisch die Figuren richtig platzieren, der will seinen Charakter effektiv hochskillen, das brauchst du bei DSA alles nicht. Also das verzeiht der DSA viel mehr, wenn du einmal einen falschen falsche Steigerung wählst. Mhm, richtig, das sind eben die Unterschiede.
Ja, ich glaube aber auch, das kommt irgendwie, wenn man sich anschaut, die ganzen Entwicklungen in Amerika drüben, du hast Aufmerksamkeitsspanne, die sehr, 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 sehr gering geworden ist mittlerweile. Und du spielst dann mehr szenisch. Also du knallst in die Szene, hast den Gegner um und dann hast du da kurz einen Intro-Text fürs Nächste und dann knallst wieder den nächsten Gegner
nieder. Ja, das war bei die und die 4 sehr stark. Das war eben mehr Computer Spiel angelehnt. Mit D&D 5 ist wieder besser geworden. Da hat man schon mehr Heldenhintergrund wieder, weil auch jeder so kleine Besonderheiten kriegt. Halt.
Es ist ja freier vom Steigern her.
Richtig, ja.
Es kann ja wieder jeder machen, was er will, und er ist nicht gezwungen, den Pfad zu machen.
Genau.
Das war das, was mich ein bisschen irritiert hat, immer bei D&D mit, wenn ich mit Mandel mache, muss ich bis zum letzten Level durchplanen, aber wenn ich weiß, ich spiele 3 Abende und dann ist es vorbei. Aber hauptsächlich immer nur durchgeplant.
Ja, ja, das ist aber Pathfinder sehr ausgeprägt.
Wie schaut eigentlich die Welt von Aventurien jetzt in Summe aus, wenn wir es da mal so durchgehen, wenn man gesagt haben, Grenzübertritte und ähnliches?
Wie schaut das aus? Sie ist sehr durchdefiniert oft. Jedoch, wenn man jetzt so Wald- und Wiesenabenteuer oder in die Berge unterwegs ist, dann kann der Spielleiter schon viel tun. Und es gibt viele Sachen, ich weiß nicht, ob es im 5er jetzt anders ist, aber im 4er die Feenwelten und so. Das mögen die Spieler zwar meistens nicht, aber es ist recht verkehrt sind die Welten, aber kann man so ein wenig segieren. und Grenzübertritte. Es gibt Organisationen, die super durchdefiniert sind, wo sie auch die Spieler gerne einfügen, wenn man sie lässt. Oder zum Beispiel haben wir einen aventurischen Boden Nummer, haben ihn umgeschrieben und haben halt einen Namen für einen Spieler eingefügt. Und sozusagen hat der sozusagen das erreicht. Das war ganz, ganz super.
Jetzt muss man kurz dazu sagen, was der aventurische Bote ist.
Das ist halt die Zeitung herausgegeben vom KGA, vom Kaiserlichen
Informationsagentur.
Kaiserlich-Geretische Informationsagentur. Agentur. Die da den schreibt und wird halt an die Spielerschaft ausgesendet, sozusagen.
Ganz, ist, ganz glaube super. Ich, das erste Mal rausgekommen, irgendwas schon mit einer Hansa, ziemlich am Anfang.
Ja, ziemlich.
Das finde ich auch cool.
Anzahl. Ja, das ist
ein cooles Gimmick. Ich glaube, damals ja eigentlich in erster Linie das, wie schafft man sich eine Fanbase und wie kann man Spieler miteinander vermitteln. Ich glaube, das war so.
Ganz genau. Das ist ja auch einer der Vorteile von DSA, der was damals so viele Spieler gebracht hat. DSA hat von Anfang an gleich die Fans eingebunden, hat das gefördert, dass DSA-Clubs gegründet worden sind, hat Leute dazu angeregt, dass selbst Sachen machen, Fanzins und so weiter. Das hat im Nu eine riesige Fanbasis geschaffen. Und das haben sie lang gemacht. Also das ist bis in die Zeiten von Thomas Römer gegangen. Das, wer was schreiben wollte für DSA und wer gut wurde, ist dann auch bald ins offizielle Team aufgenommen worden. Das haben sie immer recht gut gemacht, ja.
Was man dann auch noch sagen muss, ist, es ist sehr interessant gewesen, weil dann ein Abenteuer am Anfang ja ziemlich wirr rausgekommen sind von der Abfolge her und ähnliches. Man kann mich erinnern, ich glaube, eins von den ersten war ja was war das, der Zug durch das Nebelmoor oder sowas, wenn man nicht alles täuscht?
War eins von den ersten, das Nummer 15.
Das war ein Solo-Abenteuer und das andere war das Gruppenabenteuer.
Ja.
Ich kenne das Gruppenabenteuer. Und dann ist begleitend aber immer wieder ein Artikel aufgepoppt in dem aventurischen Boten, was ja nicht nur außerweltlicher Fansinn ist in Wahrheit, sondern auch innerweltlich eigentlich die normale Stadtzeitung ist für Aventurien.
Mhm.
Und das gibt es bis heute noch.
Mhm.
Und was ist, was ist das, was du jetzt abonnierst? Weil früher hat man sich über die Spieleläden erholen können, kostenlos. Was das ist, abonnierst, dann kriegst du ein Abenteuer pro Ausgabe dazu sogar.
Ja, in jedem aventurischen Boten ist ein kleines Abenteuer, nennt sich Heldenwerk. Das sind kleine Kurzabenteuer. Qualität wie immer schwankend. Das sind sehr schöne dabei, habe ich gesehen. Sind auch dabei, die werde ich nie spielen.
Ja gut, das mit nicht spielen ist bei der Füllen Abenteuer, das mittlerweile offiziell gibt ja kein Ding.
Eben, ja. Nein, aber es sind schon gute dabei.
Ich kann mich erinnern, ich habe es da erlegen, bei den bunten Ausgaben, das war so mit DSA 4 Zeiten umeinander, da waren auch Regelerweiterungen drinnen, unter anderem auch der berühmt-berüchtigte Kettenhemd-Bikini. Ich weiß es nicht, ob ich das da habe mit dem Ding drinnen, aber es ist im offiziellen Fünferregelwerk drinnen. Und zwar, wenn du den auch hast als Frau, und du hast, was war das, schönes Aussehen oder irgend sowas, dann hat der Gegenüber, wenn er Mandal war, er muss nicht einmal die Sexualität gehabt haben, also wirklich Mandal war, dann hat der Probe ablegen dürfen, sonst hat er die einfach schlechter getroffen, unabhängig vom nicht von Rüstungsschutz.
Obwohl, wenn man jetzt
Rüstungsschutz... Ich aus einem Schwachsinn rausgekommen wie die Wege und so.
Ja, wenn wir jetzt Rüstungsschutz, da haben wir jetzt wieder in der Komplexität. Unser Korinthenkacker-Spielleiter sagt, nein, wir spielen immer nur Expertenvarianten.
Mhm. Also, Trefferzonen.
Genau, Trefferzonen-Kettenbikini ist das sehr ungünstig.
Ja,
aber noch gut ausschaut. Ja. Aber das gefällt uns auch immer gut. Die Trefferzonen bringen auch eine coole Tiefe noch rein, weil okay, man wirft, trifft den Oberarm, ja, dann trifft man den Arm. Das ist auch ein wenig Zufall auch dabei. Ist der cooler heute.
Apropos Korinthenkacker, ich spiele nicht mit Ausdauerregeln, habe nie mit Ausdauerregeln gespielt, weil die sind eigentlich
zu viel des Guten.
Ich kenne auch niemanden, der mit den Ausdauerregeln spielt, außer ich habe gerade vernommen, euch ein Spielleiter, das würde mich nicht
auch wundern. Auch eher, wenn ihr Spielleiten tut. Ich habe das schon erlebt, ja. Du glaubst nicht, wie schnell dass ein Kampf vorbei ist, bevor er angefangen hat.
Nein, wir spielen weder mit Trefferzonen, Ausdauerregeln noch mit diesen Distanzklassen.
Distanzklassen mal auf.
Das war mir habe ich alles auslassen.
Wir haben festgestellt, wenn man das auslässt, das wird dann viel schöner geschichtenmäßig. Und das war der Vorteil bei mir bei DSA. Wir haben so wunderbare Geschichten erlebt, von denen reden wir heute noch, auch wenn es 20 Jahre vorbei ist. Das war intensives Rollenspielen, so schönes,
das kannst du gar nicht vorstellen. Ja, aber ich glaube, das ist dann einmal wieder so das Thema, was ja sehr viel bemängeln im Sinne von, wenn man es einer zu leicht macht, dann ist es fad, wenn man es einer zu schwer macht, dann interessiert es relativ schnell nicht mehr. Mhm. Und da den Mittelweg finden für jede Gruppe ist halt relativ interessant und für den Spieler extrem herausfordernd und schwierig. Ich habe zum Beispiel Gruppen schon erlebt, wo ich sage, okay, wenn ich da jetzt Distanzklasse genommen hätte, wären wir die aufgestanden und gegangen, weil das einfach einen Kampf
mal 10 macht,
ja, im Endeffekt. Trefferzonen sind noch lustig, das ist überhaupt kein Thema, das würfelt man mit, das ist okay, aber Austria-Regeln. Oder wie es beim DSA Fians ist, wie war das mit 4 verschiedenen Fallschäden? Ich kann mich nur erinnern an eine Szene, wo man, ich das erste Mal bei einem Spieler war, wir sind da hingekommen zu einem Brunnen, der eine Spieler ist runtergegangen, hat seine Kletternprobe verhaut, nachdem seine Lebenspartnerin, damals noch seine Lebenspartnerin, jetzige Ehefrau, die Probe versabelt hat zum Zusammenbinden vom Seil und er ist dann im Prinzip gestorben. Noch 5 Minuten spielen. Ja, Würfelpech.
Ja, eben, Würfelpech und Höhen sind eben Höhen.
Also es sind natürlich auch diese Momente, die sich dann einbringen. Deppert ist halt dann, wenn du G7 oder was nimmst, wo du halt doch einige Jahrzehnte unter Umständen auch bist und dann halt wegen einem Scheiß drauf gehst.
Ja, nein.
Ja. Das passiert halt. Aber Aventurien hat ja relativ viel zu bieten. Wir haben ja im Norden Gegenden, die sehr vom Eis bedeckt sind.
Jo.
Bis hin zum Süden mit tropische Regenwälder, Wüsten und was weiß ich was.
Man kann sich sehr gut vorstellen, wie unsere Welt. Ne? Norden Eis, Süden heiß.
Ja, sie haben versucht, alles einzubinden, was irgendwie die weltliche Welt hergibt.
Wie jede Spielwelt eigentlich, wie jede Fantasy-Spielwelt. Der einzige Fehler, halt, der eh oft schon genannt worden ist, ist, dass sie es viel zu klar gemacht haben, weil das entspricht ungefähr Europa der Größe. Aber das hat man damals noch nicht gewusst, wie sich das entwickelt. Also die Landkarten hat man halt gemacht, weil man eine braucht hat, aber dass das solche Ausmaße dann annimmt, das DSA, und dass die Welt dermaßen zu klar wird, das
ich hätte hat man nicht gewusst. Mit dem Wechsel zum Vierer oder halt dann vom Vierer zum Fünfer, dass sie dann einfach das aufblasen und sagen, okay,
ja,
was jetzt haben die 300 mal 10 oder was, was sie ja dann nicht gemacht haben, weil sonst würden ja so Sachen wie der Geografiker Aventurica, der mit dem 4-1 rausgekommen ist, eine wirklich gute Publikation mittlerweile eh nicht mehr nutzbar, wenn du 5er spielst oder so, weil es ja so viel verändert hat. Weil sie haben es nicht gemacht, leider. Das war, ja, es ist nur dieselbe Distanz. Oder sie haben gar nichts draufstehen.
Doch, doch.
Doch, ja, sie haben es ja schon draufstehen.
Ja, das ist ziemlich
dasselbe. Aber weil auch noch erwähnt worden ist, diese detaillierte Ausarbeitung von der Welt, da ist ja wirklich jeder Kilometerstab beschrieben von Aventurien. Ja, das heißt
anders, jeder Stein in Aventurien hat einen Namen und ist beschrieben, ob es so positioniert, so heißt es.
Ja, das empfinde ich auch nicht einmal so als Nachteil, weil ich bin ja auch Cthulhu-Spieler und da spielt man in dieser Welt und da kenne ich auch sehr viel und von Aventurien kennt man halt auch sehr viel. Also man muss sich nach dem richten. Wenn du was spielen willst, wo du große Landstriche brauchst, wo du was Eigenes einsetzen willst, dann nehmen wir andere Spielwelt. Von daher passt das schon. Und das ist ja auch ein Vorteil, weil du kannst mit Leuten reden und die wissen da alles in Gareth, was da gibt, die wissen die wichtigen NSCs und so weiter. Das ist wirklich so eine Spielwelt mittlerweile, wo sich jeder so gut zurechtfindet und wo man...
Ja, es ist im Prinzip sowas wie das WoW seiner Zeit von dem her. Jeder weiß, wo in WoW was
genau
ist und fertig.
Mhm.
Da stimme ich da schon zu. Das Thema, was ich immer habe, ist das auf der einen Seite ist so, ja, ich habe schöne große Umrisse, ich weiß, wo ungefähr was ist, ich weiß, was stattfindet, dann ist immer nur die Frage, in welcher Zeit spielt das, weil die Geschichte von Aventurien ist, ich werde einen Band damit, absolut spannende Geschichte in Wahrheit und den Band sollte man sich eigentlich zulegen. Das empfinde ich mittlerweile fast als Pflicht, aber es ist ja gleichzeitig abschreckend für neue Spieler, die sagen, okay, ich habe keinen Kontakt gehabt bis jetzt zu Aventurien, weder durch eins, das von den vielen Computerspielen, sei es nur aus Spiel oder was, und dann werde ich erschlagen mit einer Fülle an Bänden, die es beim Fianza gegeben hat, das war 13 oder 14 grüne Bände, die nur die Welt beschrieben haben, unabhängig von diversen Monstern und so. Ah ja, und das wird jetzt nur mal verdoppelt mit dem Fünfer. Grob geschätzt. Es wird dann schon schwieriger, von dem her.
Kurz nach Beginn vor der Kampagne Barbara-Kampagne, kommt der Spielleiter daher, wir fahren an, sitzt dann so hin, sagt der Sohn, Prüfung. Der hat uns wirklich alles abgefragt, wie heißt der, was ist sein Titel, und wir haben das auch richtig beantworten müssen oder so. Und das hat uns, sozusagen, er hat uns trainiert, damit wir dann nachher alles wissen, damit alles ein wenig flotter geht. Ne? Der hat uns die Landstriche lernen lassen, wie heißt die Straßen, die da durchgeht, wie heißt der... Die Regenten und alles, haben alles wissen müssen, damit das flott geht. Und wenn wir hinkommen, wie man auch redet, ne? Seine Exzellenz oder seine Gnaden, oder gelehrter Herr, wohlgelehrter Herr und so weiter. Das war echt steil. Das war eine coole Erfahrung. Das war unser Korinthenkacke, ne?
Oh, da bin ich froh, dass ich in Gante immer einen Spielleiter gehabt habe. Der hat das alles immer recht locker gehandelt. Er hat schon sehr viel auf Etikette Wert gelegt, aber wie oder was war nicht so tragisch. Also, und würde ich auch sagen, es hat ganz selten irgendwelche Entgleisungen gegeben. Im Grunde haben sich die Leute schon an die Welt gehalten.
Ja, man muss natürlich sagen, die meisten Spieler, die interessieren sich eh selbst für das und zu Beginn sagt mir einer halt so in kurze Stichworte, wie es da, wie einer Charakter und deren Umwelt da läuft und so weiter. Und sehr viele Spieler übernehmen dann schon bald die typischen Grußformeln wie die Zwölfe zum Große und so weiter. Also man findet sie eh leicht eine, ja.
Ja, es gibt zum Glück ja so Dinge, die jetzt nicht regional eingeschränkt sind, eben wie die Zwölfe zum Große, die dann immer gängen oder so. Aber so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, ich darf in dieser Stadt nicht zaubern oder ich sollte in dieser Stadt nicht zaubern, das sind dann doch eher Dinge, die sollte man dann, wenn man magiekundig ist, vielleicht schon wissen, wenn man in dem Landstrich aufgewachsen ist.
Kann man schon verhofft werden.
Schlimmeres. Also da bietet sich alles an. Was schon interessant ist, meiner Meinung nach, was ich als ersten Landstrich in Endeffekt in der ersten Kampagne erkundet habe, war, an eigentlich die erste Kampagne, die es gegeben hat, nämlich die Orkland-Trilogie.
Ja, das war eine uralte Kampagne, die haben wir natürlich auch gespielt damals mit der Bulde und mit ihren Neffen, da habe ich schon zwei Spieler gehabt, also da sind schon legendäre Abenteuer gespielt worden und auch die Begegnung da mit der größten Magierin aller Zeiten und
zu der kommen wir nachher noch. Mhm. Kennst du die Kampagne?
Die Orkland-Trilogie habe ich nicht gespielt. Ich kenne ein paar Auszüge, auch aufgrund dieser Magierin, die dann nachher ein wenig zum Thema wird. Aber recht viel weiß ich jetzt nicht.
Das, was so spannend nämlich ist, sind nämlich drei Dinge in jedem Abenteuer. Eigentlich gibt es was einzigartig war. Bei dem einen war es eine sehr interessante Spinne, mit der man dann die man dann besucht hat, sehen wir es mal so, die Art und Weise, wie man gereist ist. Das war so typisch Ansammlung mit eine Wabe, man würfelt, was passiert oder nicht passiert. Und
ja, das
ist jetzt der Stil, den manche Spiele jetzt wiederfinden, wie zum Beispiel
Forbidden Lands.
Unter anderem. Beyond the Wall, glaube ich, macht es ja auch so, wenn man nicht weiß, das, gell?
Beyond ist the Wall kann es so machen, ja.
Mit der Randerwetterung oder so. Und beim zweiten Teil haben wir dann die Grolme das erste Mal gesehen, die ja dann in der aventurischen Geschichte immer wieder mal ein bisschen auftauchen, mal mehr oder mal weniger, inklusive einen spannenden Turm. Da haben mir die Riesel extrem gut gefallen. Die waren sehr spannend und sehr fordernd und ich habe auch mit meinen Spielern die Erfahrung machen müssen. Du kannst nicht so blöd ums Eck denken, dass sie es nicht zusammenbringen, aber es ist trotzdem nicht einfach, dass sie draufkommen. Von dem her. Also es ist nicht so wie bei dieser Werkzeuge des Meisters Box. Auch noch dazumals, wo du die Rätseln oder wie war das damals bei den sieben magischen Kelche, wo du bei der Pyramide stehst und dann ein Rätsel kriegst, was das Zwölfjähriger die damalige amerikanische Popkultur kennen hast müssen, so wer ist der Jazzsänger Verdutt oder sowas? Irgendeine blöde Frage ist
gestellt. Naja, wer ist der Robert Zimmermann? Und nur ja. Leute meiner Generation wissen, dass das der Bob Dylan ist.
Ja. Ja. Und solche Sachen. Da waren sie sehr kreativ, aber ich glaube, das war irgendwie auf dem Werner Fuchs sehr oft zurückzuführen, diese komischen Rätsel.
Ja.
Das war, ist ja eigentlich ein Science-Fiction-Freak von dem.
Mhm.
Beim Dreier, also beim Abschluss von der Orklein-Trilogie hat mir am meisten gefallen dann die Art und Weise, wie der Orkenhort, also wie du dann hingekommen bist. Also die Geschichte vorher mit dieser Stadt, wo du dann eigentlich in die Schöpfungsgeschichte von einer Spezies nicht eingreifen hast können, aber du hast das miterleben können. Und das war ein Punkt, wo ich sagen muss, ja, es ist zwar eher so, nicht so, ich bekämpfe einen Dämonen oder was, aber es war die Geschichte in der Geschichte, die so faszinierend war und die an jeden gut gefallen hat. Und natürlich der Orkenhort selber. Da kann man gar nicht genug spoilern.
Ich muss nicht überlachen, wenn ich, wenn Orkenhort, meine Vorfrau, die ja. Hat ja, sie hat zwar nicht den Orkenhort gefunden, aber alle haben geglaubt, dass sie ihn gefunden hat.
Das war ein späterer Charakter von ihr. Es gibt ja da noch so ein Nachfolgeabenteuer, das ist so ein Orkabenteuer, ich weiß nicht, das vergessene Volk heißt, wo man eben ins Orkland reist, um noch die Spuren von dieser Hesindegeweihte zu suchen, die da beim Purpurturm gelebt hat oder da wo. Und da ist natürlich auch der Orkenhort ein Thema, weil der da zu finden sein soll. Und natürlich ist die Axt Sternenschweif, die da beim Orkenhort ist, ja Thema von einem Computerspiel gewesen. Und da hängt alles irgendwie zusammen. Und
ich bin ja immer noch der Meinung, dass bei Harry Potter gibt es ja neben der Schule diese komische Trauerweide, die an jeden der Schlag, der dann immer hinrennt, dass sie die das geholt hat eigentlich vom Orkenhort.
Wer?
Die J.K. Rowlings. Weil vor dem Orkenhort hast du die zwei Bammer,
die auch recht gern haben.
Naja, ich glaube eher, das haben's, hat sie sich geholt vom alten Weidenmann vom Tolkien.
Ah, den habe ich gar nicht gedacht.
Ja, das ist ein wenig öder.
Ja, da haben alle ein bisschen.
Ist eh klar, jeder hat ein bisschen.
Das passt ja eh in Ordnung. Ne? Ist ja cool. Ja.
Eben.
Na, wie gesagt, die Orkland-Trilogie ist einfach sensationell genial und die Achats waren spannend.
Die Achats, ja.
Im ersten Teil, also im Spinnenwald, sind. Warum auch immer die dort dann platziert worden sind, obwohl es dort nicht hinpasst, aber das ist wurscht.
Das sind auch Special Achats.
Und ja, und natürlich die Sache, dass diese Zauberin ein Kettenhemd trägt.
Das ist noch immer eine Regeldiskussion wert, die mit dem Fünfer behoben worden ist. Ja?
Naja, es ist insbesondere bei den deutschen Spielern ist das ein Wahnsinn gewesen, was da für ein Aufruf war. Dabei hätte es rein genügt, wenn das auch einen kurzen Satz geschrieben hätte. Manche Meisterpersonen halten sich nicht an die vorgegebenen Regeln für Spieler. Dann war alles klar gewesen.
Auf der anderen Seite haben sie es eigentlich eh schon immer drinnen stehen gehabt, aber im Ansatz,
eben.
Dass das nur ein Regelvorschlag ist und wer es nicht machen will, soll sich nicht da halten.
Ja, so. Eben.
Und trotzdem ist das immer noch Grundlage, weil Punkt vor Strich und ähnliches, das ist eh klar.
Ja, ja.
Um den Aufschrei zu mildern, werden wahrscheinlich den Vorteil eisenaffine Aura eingebaut haben und dann ist schon wieder alles besser. Nicht ganz gut, aber ja. Besser.
Ja, also mit Vierer oder mit Fianza spätestens haben sie es ja dann regelkonform gemacht.
Ja, ja, aber das waren heftige Diskussionen. bei uns nicht, weil da gibt es auch eine Episode dazu. Bei unserer Gruppe sind ja da zwei Charaktere vertauscht worden. Ein Krieger ist zu einem Magier geworden und ein Magier zu einem Krieger. Und der den Krieger gespielt hat, der hat jetzt dann einen Magier gehabt auf einmal. Und das hat ihm dann so taugt, der hat sich dann nur mehr Magier gemacht. Das war dann die Menge.
Ja, bei mir hat sich eine Magierin mit einer Elfin, wenn man nicht alles täuscht, vertauscht gehabt, ja. Ja, war recht witzig. Aber es steht auch in dem Abenteuer drinnen, du kannst das temporär machen.
Ja, eben.
Waren die Spieler oder Spielerinnen halt ein bisschen ein Problem damit haben, das war bei mir, bei einer Spielerin so. Dann war das halt nach zwei Stunden wieder gegessen. Aber es war halt eine lustige
Situation. Genau, es war mit lustig, genau.
So nach dem Motto.
Das war lustig und damals hat noch keiner geschrien, Spielleiter Willkür.
Ja. Das ist ja mit 4-1 gekommen in
Wahrheit. Richtig.
Und mit Railroading für Cthulhu, gell?
Genau.
Das darf man nicht vergessen. Ja. Nein, das war schon eine spannende Geschichte. Was sie auch noch gegeben hat, war ja dann die diverse Risso-Kampagne, was es noch gegeben hat.
Die Südmeer-Kampagne, ja, haben wir auch gespielt in den frühen Zeiten. Mhm.
Die war nicht uninteressant, die Insel Risso und so weiter. Hat es ein paar so Sachen gegeben. Was zum Beispiel auch recht interessant war, es hat ja DSA 2 im Grundregelwerk zwei Charaktere nicht geben. Also zwei Charakterklassen, die du spielen hast können. Nachher. Hexe und Schelm. Das sind jeweils mit einem Abenteuer eingeführt worden. Die Hexe mit Hexennacht und der Schelm mit Flucht des Manticore. Genau. Das war ein Stadtabenteuer in Havena. Das waren beides Abenteuer, die ich mir durch Zufall gekauft habe, aber nicht wegen dem Typus, sondern weil mir einfach das Cover sogar gefallen hat. Mhm. Und mit Hexennacht, das Hexe ist immer gut.
Eben, und Hexennacht hat auch so eine schöne Geschichte, abgesehen davon, dass der Hexentyp als Spielercharakter vorgestellt worden ist. Ist auch immer noch ein gern erinnertes Abenteuer mit der Hütte Hühnerbein.
Ja, ich habe letztens wieder mit einer Spielerin geredet, die hat das damals mitgespielt, eben mit der Hütte Hühnerbein, und da habe ich das, glaube ich, das dritte Mal schon geleitet gehabt, und sie hat sich sofort wieder daran erinnern können an den Spruch. Und das ist eben was, was einfach festsitzt. Und sie war dann sehr traurig, wie sie mitgekriegt hat, dass manche Personen von Hexen nach den anderen Kampagne dann wieder auftaucht sind.
Die Hütte Hühnerbein, die hat man nur mit Reimen bewegen können.
Ja.
Ja.
Genau.
Schau, was ich noch alles weiß.
Ja, ja.
Und so lang her. Ja.
Ja, was einfach fantastisch war bei Hexennacht, meiner Meinung nach, war, wie die Leute dazu gekommen sind, dass sie dem Fest beiwohnen können. Und wie fasziniert sie dann plötzlich waren, dass irgendwelche Tiere angefangen haben zu mitspielen und mitsingen und was weiß ich alles. Und sie selbst Instrumente spielen können, obwohl sie zwei linke Hände gehabt haben bei Musizieren und ähnliche Sachen. Es war eins mit dem besten Flair und mit das besten, ja, was am besten angekommen ist vom Menschen. Mhm. Weil sonst, was war bei den typischen Ansabenteuer? Ja, du bist überfallen worden, du hast keine Zeit mehr, du bist entführt worden, du bist in Kerker reingehauen worden und keine Ahnung was. Es ist im Prinzip ist meistens so losgegangen. Du bist enteignet worden.
Du bist irgendwo in einer kritischen Situation und musst rauskommen, genau.
So wie bei den ganzen 80er Fantasy und Science-Fiction-Filmen.
Genau. Aber ein anderes ist auch eins, und der muss man auch erwähnen, das große Donnersturmrennen. Das ist natürlich schon eine geniale Sache. Mhm. Da bist du nicht im Bedrängnis zu Beginn, sondern bereitest dich für ein Rennen vor, was durch ganz Aventurien geht. Da hat man zum ersten Mal ein wenig detaillierte Karten gehabt vom Mittelreich. Und war genial aufgebaut von Hartmann von Wieser, ist ja das. Mhm. Das ist eh gern einer, der was bombastisch Abenteuer mag. Und die verschiedenen Rennteams, also Zwerge mit Wollnashörnern und Amazonen mit ihren Streitwegen, das war schon genial, wie wir das gespielt haben. Und da gibt es ein eigenes System, wer wie schnell vorankommt und so weiter. Und die Sabotagen untereinander. Ja, es ist eins von den epischsten Abenteuer.
Das ist aber, glaube ich, nochmal neu aufgelegt worden, aber nachdem ja das alle paar Jahre ist, so wie WM oder was, beim Fußball, glaube ich, ist ja das einfach nicht mehr dasselbe Abenteuer, sondern das spielt halt dann Hausnummer 20 in der Zukunft oder sowas. Also
genau. Bei den damaligen Rennen. Aber das ist eh sehr verrissen worden, Donner und Sturm heißt das, und das kann mit diesem alten gar nicht mithalten. Das
wie so oft bei Fortsetzung.
Genau.
Ja, das kann mich noch gut erinnern. Und wir haben da gewonnen.
Ja, genau. Da begleitet man in König, in Prinz Brin begleitet man auf dem Streitwagen. Genau. Man hat die Variante, man kann selbst teilnehmen mit einem eigenen Gespann oder als Begleitschutz für den Prinz Brin. Und
ich glaube, wir sind mitgefahren mit ihm.
Ja, ihr seid mitgefahren mit ihm. Ihr habt die Variante genommen und natürlich gibt es da einen großen Antagonisten, so einen schwarzen Ritter praktisch mit schwarzen Albtraummähern. Ja, war schön und war recht spannend sogar, weil zum Schluss bleiben natürlich nur mehr zwei, drei Hauptcharaktere über.
Die Dame mit dem, nicht Kettenhemd-Bikini, aber mit dem Captainhemd. Wie ist das immer? Alt-Tamerlein.
Madame-Tamerlein.
Tamerlein, genau, das Graue Riblein. Hat ja auch in unmittelbarer Nähe in Havena
einen Turm.
Ich weiß es nicht, in der versunkenen Stadt oder nicht. Zumindest in der alten Auflage, ich weiß nicht, wie es in der neuen Auflage von der Havena wuchs
ist. In der alten ist in der versunkenen Stadt.
In der neuen ist auch und sogar in dem Die schwarze Katze, wo man Katzen in Aventurien spielt, gibt es ein nettes Abenteuer, wo die Katzen Nahemas Turm erkunden.
Mhm. Okay. Ja, das ist, ich habe mir das gar noch nicht angeschaut.
Ist auch eine sehr nette Variante, hat mir sehr gefallen.
Ich habe mir auch das Cazzullo noch nicht angeschaut. Ich habe es zwar auf der Platten liegen, weil sie es einmal kostenfrei verteilt haben.
Cazzullo haben wir auch sehr gern gespielt. Mal Zeit, das spielt man nicht alle weiß, sondern noch von Zeit zu Zeit.
Bei uns ist die Nahema sehr umstritten, in unserer Runde. Wir haben sehr zwiegespalten mit ihr, mir am wenigsten nicht recht.
Ich habe es immer so eingesetzt als Person im Hintergrund, wo man nicht genau weiß, auf welcher Seite das steht. Manchmal hat es einer geholfen, manchmal hat es anscheinend behindert. So habe ich sie angelegt. Man weiß nie genau, was will sie und was ist ihr wirklicher Masterplan.
Naja, sie hat viel angekriegt.
Genau.
Das muss man auch sagen. Also, die Elfen mit Orks verschmelzen, das ist nicht in Ordnung. Oder in Tahonak hat es umgebracht, der eigentlich theoretisch unsterblich sein soll.
Naja, das war ein Banken.
Nein, das ist eine andere Geschichte.
Das
andere. Aha, das ist. Genau, das waren bei uns die Helden, die was in Tahonak erledigt haben.
Und
im aventurischen Boten hat natürlich der KG ja eingeschrieben, es war wie anders, damit die geschützt sind.
War ein schönes Abenteuer und gestorben ist natürlich auch mit einer besonderen Waffe, was wir mit Mühe und Mut gesucht haben und es war wirklich eine schöne Kampagne, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie viel das wirklich war und wie viel das du erfunden hast.
Es ist ein relativ offenes Abenteuer gewesen, der Löwe und die Rabe, die Kampagne haben einen Krieg mit Al-Anfa und da habe ich viel Eigenes einbaut natürlich.
Wie bei allen Abenteuern, wenn dir was nicht passt, hast du so gehabt, genau, dass es passt.
Ich muss aber fairerweise sagen, das ist die einzige Möglichkeit, weil es gibt, also gerade bei so großen Kampagnen hast du das Thema, auch bei kleinen Kampagnen, wie zum Beispiel, was immer noch eine von meinen Favorites ist, es gibt ja die Elfenkampagne, die klassische, wo du als Erster einen jungen Adeligen begleitest im Reichsforst und nachdem die vorher ein paar Gänse ermuntert haben, doch ein bisschen zu helfen.
Die Simjala-Kampagne.
Die Simjala-Kampagne. Eine wunderschöne Kampagne, sehr abwechslungsreich. Wir haben sicher anderthalb, zwei Jahre lang gespielt in Wahrheit. Besteht eigentlich auch nur aus drei Abenteuern, aber du musst trotz alledem einige Sachen anpassen, weil du kommst sonst vom Hundertsten ins Tausendste und die Leute verlieren den Fokus, warum sie eigentlich da dahinter sind. Das ist das. Und das ist ein großes Thema, gerade wenn viele Leute auf einen Haufen schreiben.
Da muss ich aber jetzt sagen, der Gunther hat die Gewohnheit, dass er eigentlich bei allen Geschichten die Abenteuer ändert und der Gruppen irgendwie anpasst.
Finde ich absolut korrekt, weil das, damit schlagst du nämlich zwei Sachen. Das eine ist, dass sie können das Abenteuer unter Umständen oder die Kampagne nur mehr spielen bei den anderen und sie können mit anderen Leuten darüber reden und es ist trotzdem für jeden eine eigene Erfahrung. Da, auf alle Fälle. Also das ist ein Thema, das ist echt super. Weil, wie wir Cthulhu damals aufgenommen haben, habe ich euch erzählt, da habe ich ein Abenteuer gespielt, also Cthulhu Now, ein ziemlich späßes Ding, ja. Also Kind hat sich aufgehängt und die Gruppe ist ja gerade einzogen nebenbei und hat halt das mitbeobachtet. Naja, dann sind die verschwunden, die Spieler. Die nächste Gruppe, mit denen ich dasselbe Abenteuer gespielt habe, hat aber nicht angefangen zu demselben Zeitpunkt, wie einfach von frisch verfahren, sondern das waren einfach Polizisten oder Bekannte, die dem nachgingen, warum die verschwunden sind. Und das war dann für die Spieler recht spannend, weil sie unterschiedlich weit gekommen sind und unterschiedliche Ergebnisse und Erfahrungen gesammelt haben und trotzdem miteinander alles austauschen haben können. Und das finde ich als Ansatz relativ gut, wenn du das machst.
Ja, man muss eh immer anpassen, damit es für die Gruppen passender ist, sage ich einmal. Und Abenteuer sind immer nur Vorschläge eben. Also ein Abenteuer genau nach dem Buch zu spielen, bringt überhaupt nichts.
Habe ich auch schon erlebt.
Weil da steht drinnen, das ist jetzt 15 Meter hoch, deswegen kannst du die 14,5 Meter nicht überwinden.
Ja, wer das macht, hat das, den Zweck des Rollenspiels nicht verstanden.
Ja. Ja, es ist, also je länger du spielst, desto mehr lernst du kennen, das ist ganz klar. Und desto auf unterschiedliche Typen und Menschen triffst du in Wahrheit. Und genauso ist es auch mit diversen Abenteuern oder mit der, wie sagt man da, Philasson ist ein klassisches Beispiel für mich. Die Philasson-Sage ist ja eigentlich aus der Idee aus entstanden, wie
in 80
Tagen um die Welt, ja.
Genau. Ja.
Und als Grundlage hat man halt dann nicht das genommen, dass der eine mit dem anderen ein bisschen sich angegeben hat, sondern was war die Vorgeschichte eigentlich, Günther?
die Vorgeschichte von Innerweltlich.
Innerweltlich von?
Das war ein Wettstreit zwischen zwei Torwaller-Kapitäne, wer der König der Meere tragen darf, den Titel. Und da hat die Hetfrau Garheld, die es damals noch gegeben hat, also ein Wettrennen eben ausgerichtet zwischen Philas und Focke-Wulf und zwischen Beorn dem Blender. Und die zwei sind mit ihren Schiffen eben aufgebrochen in 80 Wochen rund um Aventurien.
So war der Plan.
So war der Plan, dass daraus dann eine Geschichte der Elfen geworden ist, wo man sehr viel über die Elfengeschichte und Mythologie erfahren hat, die bis heute nur nachwirkt. Das hat man vorher nicht gewusst.
Man ist sich, glaube ich, immer noch nicht ganz sicher, ob das jetzt ein gottgegebener oder göttlicher Auftrag war, mehr oder weniger, diese Missionsziele, die es da kriegt.
Naja, es waren eben doch die Prophezeiungen von der Travia geweihten, somit.
Es war, genau, die hat sozusagen auch das geleitet.
Genau, die hat das auch geleitet. Darum, es liegt nahe, die Vermutung, aber man weiß es nicht. Aber ich bin eher ein Fan von Mysterien bewahren. Man muss nicht alles wissen, auch der Spielleiter nicht.
Was ich spannend gefunden habe, war das, ich habe leider als erster die Simiala-Kampagne gespielt und dann Philas und mit demselben Spieler, aber andere Charaktere natürlich. Aber es war zumindest interessant für die Spieler, dass doch das eine oder andere Ding dann wiederentdeckt haben für sich selbst als Spieler. Sei es jetzt Gottheiten, die plötzlich ausgeschaut haben, wie die, was da schon mal gesehen haben, oder einfach nur Ortschaften oder Begegnungen, die gewesen sind.
Mhm.
Die Philiassen-Saga hat nicht nur die Elfen super ausgearbeitet und ihnen eine ganz tolle Hintergrundgeschichte gegeben, sondern auch, was dann lang nicht mehr passiert ist, es war der Namenlose, der große Gegner. Der ist dann völlig in den Hintergrund gerückt, und später dann, aber da war es Namenloser und natürlich die große Patrona.
Das ist im Endeffekt, ja, Patrona, ein wichtiger Gegenspieler.
Einer der wichtigsten auf Aventurien, muss man sagen.
Wobei ich sagen muss, für mich ist es erst dann interessant worden als Gegenspieler, wie ich dann mit der G7 losgetreten bin. Davor war die eher uninteressant. Also viel Assan habe ich nach der G7 kennengelernt, von dem her.
Ach so, okay, na gut, weil da, sie hat ja die viel Assan sozusagen, sie hat sie begleitet und hat mitgemacht und hat den Spielern die Steine in den Weg gelegt, hat den Bären geholfen. Und nach dieser Situation hat es dann Ruhe gegeben. Da war, weil natürlich sie auch geschwächt war durch das, was da alles vorgefallen ist. Und ist einmal heimgegangen, einmal sinnieren. Und die Philassensaga war auch der Auslöser für sie, weil sie war ja lange sozusagen ist in den Turm gesessen und hat gesagt, was da unten ist, ist mir egal. Und das war dann der Auslöser für sie so, jetzt schauen wir sich die Welt wieder an, was los ist. Und natürlich der Namenlose war auch hinter ihr her und sagt, hey, jetzt wird es Zeit, dass du wieder mal aktiv wirst.
Ja, und die G7 sowieso. Der, wie sagt man da, der Herr der Ringe der in Aventurien.
Mhm. Ja, das kann man mit Recht behaupten, ja.
Wie kann man die G7 am einfachsten beschreiben, ohne dass man die Leute so sehr spoilert? Man, jeder weiß, um was geht, jeder weiß vermutlich, was rausgekommen ist danach. Aber währenddessen?
Ja, die G7, wie du schon gesagt hast, ist eben das Herr der Ringe in Aventurien, das ist ganz einfach die Kampagne schlechthin. Die hat bei den ganzen Umfragen immer die besten Noten oder die schlechtesten. Das heißt, wenn ja, sowas.
Spielleiter oder geleitet, oder?
Ja, sicher kommt es auf den Spielleiter drauf an und ist nicht für jeden was. Also man muss schon bereit sein, ein Held zu sein. Und ein Held bedeutet für mich auch, dass man leiden muss. Weil alle klassischen Helden, sei es vom Odysseus bis zum Siegfried, die machen was mit. Die sind nicht immer so, dass sie alles besiegen. Also auf das muss man sich einstellen.
Was ich allerdings interessant finde, wenn ich kurz einwerfen darf, DSA ist das einzige System, wo zwei Sachen fix vorgeschrieben sind. Das erste, der Spielleiter ist mal ein Meister und sonst gar nichts. Und das zweite, jeder Spieler ist ein Held und nichts anderes.
Ja, das hat sich so eingebürgert. ein klassischer Held ist man in den meisten Runden auch nicht. Eher im Gegenteil, aber das passt schon so. Das Helden, die Bezeichnung nehme ich nie so als wert, und das ist für mich ein anderer Name als für Charakter oder so. Genauso wie Meister ein schönes Wort für Spielleiter ist, weil es passt eh. Ja, die sieben Gezeichneten kann wirklich alles, hat schwache Teile drinnen und sehr gute Teile drinnen. Und wir haben lang damit gespielt. Und
2,5 Jahre.
2,5 Jahre, ja.
Das hat so weit schnell lang. Wie oft habt ihr noch gespielt in der Woche? Jeden Tag?
Nein. Das 2,5 Jahre, wenn man alle 14 Tage spielt, dann geht eh was weiter.
Mit 6 Stunden.
Ja, ja. Nein, wir haben oft länger gespielt. Wir haben wir bis 4 in der Früh noch gespielt.
Da waren wir noch jung.
Ja gut, wann ist das rausgekommen, der erste Teil irgendwas
anfangen? 1996, sowas ist rausgekommen und wir haben es 1998 bis 2000 sowas gespielt.
Wahnsinn.
Das war cool. Weil es ein ganz tolles Abenteuer hat zum Einsteigen, Staub und Sterne. Und das ist richtig.
Ich möchte aber nur dazu sagen, das haben wir aber nicht gespielt mit dieselben Helden immer. Da sind 3 oder 4 so Gruppenhelden gewesen, die haben einmal haben wir mit denen gespielt und einmal mit den anderen. Wir haben nicht alles mit den gleichen Helden gespielt.
Ja, das war so. Also ich habe natürlich auch Gruppen gehabt mit den 7 Gezeichneten. Das habe ich mir vorher schon überlegt, wer kriegt welches Zeichen, 7 Helden und so weiter. Das war die Stammgruppen, die haben die Hauptamte auch gespielt. Und dann hat es, ich habe ja mehrere Gruppen gehabt immer, dann hat es noch andere Gruppen gegeben, zum Teil auch mit selben Spielern, die haben zum Beispiel im Horasreich gespielt und haben dann da so die Nebenamte gespielt. Und es war ja auch damals vom Verlag her überall Borbrat-Kampagne. Der aventurische Bote hat darüber berichtet.
Die haben sogar eigenes Zeichen gehabt, damit man weiß, dass die bezogen sind auf die
auf diese Kampagne. Es war überall hat man gehört, die Auswirkungen von den 7 Gezeichneten. Es war sehr verknüpft und darum war aber alle meine Amte eigentlich das im Hintergrund zu dieser Zeit. Und selbst wenn es nur Amte in einem Dorf in die Berge gehabt haben, kann es sein, dass ein Händler gekommen ist, der was gesagt hat: Wisst ihr, der ganze Osten ist untergegangen, weil Borbrat ist zurückgegangen.
Ja, ich stelle mir das zu der Zeit relativ spannend vor, weil wirklich alles davon geklebt hat in Wahrheit. Die ganze Szene, ja.
Das war schon recht schön irgendwie. Man hat kleines den Kontinent zerbrechen gesehen und dann bist du als Held irgendwie schon sehr wichtig vorgekommen. Es liegt an uns, die Welt zu retten. Das war schon auch ganz eine interessante Aufgabe und ein ganz schönes Feeling.
Ja, das kann man gut vorstellen. Also jetzt, also Startabenteuer wird ja mittlerweile aktuell immer Staub und Sterne genommen. Wobei man ja, wenn man fair sein muss, Hexennacht eigentlich auch dazu gehört. Genauso die Amazonen, das Amazonenabenteuer und so weiter.
Göttin der Amazonen.
Ja, genau. Mhm. Ja. Und der Klassiker natürlich, das Schiff der verlorenen Seelen und 7 magische Kelche.
Ja.
Ohne die 7 magischen Kelche darf man nichts machen. Das ist
ganz ja, cool. Das ist sehr schön, dass da so viel aufgegriffen haben von heute Abend für diese Kampagne.
Aber der Schiffsrumpf, also gerade bei der Schiff verlorenen Seelen, der Schiffsrumpf mit dem, was war das, Dämonen-Oktopus oder was, oder Hai oder irgendwas, was da drin war, keinen Sinn macht, aber es war einfach geil.
Das waren halt diese Abenteuer damals. Schiff der verlorenen Seelen habe ich übrigens jüngst für Dungeon Crawl Classics geleitet, weil das ist so schräg, dieses Schiff, dass das für dieses System sehr gut passt.
Es gibt, glaube ich, für Aventurier, gibt's, also für das Kartenspiel, glaube ich, gibt es auch das Schiff der verlorenen Seelen, wenn man nicht alles täuscht.
Aha.
Ja, da links gerade ein paar Seiten, neue Sachen auf. Ja. In Summe, glaube ich, hat die G7 angefangen mit 9 Abenteuer, wenn man nicht alles täuscht.
Jetzt sind dann
3 dazu gekommen, oder was? 7
Abenteuer. 7 Abenteuer waren sie, ja.
Jetzt sind es, glaube ich, 12 bei der letzten, beim letzten Release für, mit der Neuauflage für 4 Jahre.
Also ach so, ja, mit den ganzen.
Und in Summe sind es über 24 Abenteuer, die direkten oder indirekten Bezug haben, sei es durch NSCs oder wirkliche durch Taten. Unabhängig davon gibt es nur, glaube ich, gefühlt 4000 Bücheln, die damals für Ulysses, nicht für Ulysses, aber nur für Schmidt-Spiele oder was auch immer, sind die Romane. Heinecke oder was das war, die auch noch sehr viel Bezug genommen haben auf die G7 und die dortige Zeit.
Sie haben auch mit der Kampagne ganz, ganz viel Fleisch in die Welt noch reingebracht.
Ja.
Es ist wirklich sehr viel magietheoretisches eingearbeitet worden, was es vorher nicht gegeben hat. Die Geweihten haben da viel erleben und außerfinden können über die Götter, wie das war. Und voll geil.
Und auch von in der Realwelt, also zu dieser Zeit, hat der Ulrich Kiesow seinen letzten Roman geschrieben, Das zerbrochene Rad, und er ist dann kurz daraufhin eben gestorben.
Bevor es noch publiziert
war, publiziert war, 1997, da ist er gestorben, da war gerade die 7G voll am Laufen. Dann war der nächste Schicksalsschlag, dass da Schmidtspiele in Konkurs gegangen ist, da hat man auch nicht gewusst, wie geht's weiter, also Aventurien ist da nicht nur in der Spielwelt auf dem Spiel gestanden, ja, sondern auch in der realen Welt.
Ja, für mich hat die G7 persönlich sehr viele Sachen verändert. Auf der einen Seite war die G7 das, wo ich wieder voll eingestiegen bin. Also in DSA in Wahrheit wieder mit 4.1. Davor habe ich nur mal kurz einmal 2-3 Abende miterleben dürfen mit dem DSA 3. Sonst davor 1 und 2 rauf und runter gespielt, was gegangen ist. Und auch die Art und Weise, wie man gespielt hat, hat sich das massiv verändert. Von meiner Wahrnehmung her in meinem Bekanntenkreis. Dann die Art und Weise, wie ich geleitet habe oder seitdem leite, hat sich sehr stark verändert. Und wie stark der innerweltliche Bezug ist für diverse Aktionen. Weil früher hast du gesagt, okay, du gehst ja dort hin, eher so wie immer vorgeredet habe mit D&D-Manier. Gehst hin, haust das Ding um und schnappst dir die Erfahrungspunkte und den Loot und das war's. Und jetzt rennt das Ganze viel intensiver an. Von dem her.
Man ist viel mehr in der Welt integriert.
Ja. Die Leute können viel mehr können einfacher Beziehungen aufbauen mit Namen des Herren oder Storybrand ist jetzt mittlerweile an jedem Begriff.
Genau.
Das hat früher, was war das? Ja, der Händler.
Händler, Bank.
Ja. Naja, dabei ist ja doch der Störebrand, wenn ich mich erinnere, der Auftraggeber für Verschollen in Alanfa, oder?
Ja, aber das war halt einfach nur,
das war halt nur ein Name.
Da misst da irgendwas und fertig. Wenn man es genau nimmt, zum Beispiel waren für mich damals, also wie wir noch 2er und 1er gespielt haben, 2 Abenteuer interessant. Das eine war Elfenblut. Das war ein brutales Abenteuer in Wahrheit. Und auf der anderen Seite sehr spannend, du wirst das nicht kennen.
Nein, gehört schon, aber nicht gespielt.
Da gibt es eine Szene, da suchst du einen von der Gruppe aus und der hat ein wunderschönes Leben. Aber mehr erzähle ich nicht dazu, weil das ist einfach nur so genial. Es ist wirklich so genial. Und das war bis zu dem Zeitpunkt nicht denkbar, dass du das in einer Gruppe machen kannst. War echt geil. Und das zweite für mich war der Wolf von Winhall. Das war das erste Mal mit dem Dexter Nimrod. Und das war das erste Mal, wo ich als Spieler gefragt worden bin, wie denn das Abenteuer ist von einem anderen Spieler, den ich nicht kennt habe, mehr oder weniger fast auf offener Straße nicht mitgekriegt hat, dass ich das Abenteuer habe. Weil er am Abend der Spieler das miterlebt hat und er wollte halt wissen, wie denn die Geschichte da weitergeht. Und das war, ja, ein sehr spannendes Werwolf-Ding.
Also, da kann ich mich auch noch erinnern, das war recht interessant. Besonders die Begegnung mit Dexter Nimrod hat sehr eigene Auswirkungen gehabt. Kannst du erzählen?
Einer der Spieler hat in Dexter Nimrod beim Duell ein Auge ausgeschossen. Seitdem ist der Dexter Nimrod in meinem Aventurien einäugig und tragt eine Augenklappe.
Nein, das ist sowas ist immer fest, das ist das, was ich gemeint habe mit Wiederverwerten von Inhalten, mit dem Abenteuer, was ich von Cthulhu geredet habe. Wenn du das auf mehrere Spielrunden drüber ziehen kannst, das ist perfekt. Ich habe zum Beispiel, es gibt ein Abenteuer von den Vierer, das nennen sie Drachentöter, unabhängig von dem Podcast ist. Das ist ein Teil einer Stadtanthologie, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Und da geht es im Prinzip um nichts anderes als wie ein Gasthaus, wo die Helden gebeten werden, also die Gruppe, das Gasthaus zu beschützen, weil irgendwelche bösen Dinge passieren. Da rennen Geister umeinander, man hört es klopfen in der Nacht, Leute sterben und so weiter. Und du als Gruppe versuchst halt, dem auf den Grund zu gehen und erfährst extrem viel, was rundherum passiert in Wahrheit. Und wie die Leute reagieren. Und es ist so herrlich, weil du kannst das überall hinpfropfen. Und da bin ich hergegangen und habe das zu dem Zeitpunkt, wie ich es gekauft gehabt habe, habe ich 3 oder 4 Runden gehabt parallel und ich habe es in jeder Runde eingebaut gehabt. Und jeder Spieler hat sich dann mit dem identifizieren können. Und immer, wenn irgendwas ist, taucht es wieder mal irgendwann mal auf. Es ist so herrlich, von dem her. Ja, für die großen Kampagnen, die G7 ist, ja.
Die G7 war auch deswegen so genial, weil es nachher Aventurien verändert gehabt hat.
Die erste, die wirklich an Veränderungen.
Also da hat es dann Amuria gegeben, Amordor in Aventurien, die Schwarzen Lande, und das Konzept war genial. Mir hat die Schwarze Lande-Box sehr gefallen. Aber dann, nach so kurzer Zeit mit der Splitterdämmerung, das alles wieder zunichte machen, das hat mir nicht behagt, weil das entwertet das Ganze. Diese Schwarzen Lande hätten von mir aus noch lang, lang weiter bestehen können, weil viele Leute wollen halt so Horrorabenteuer spielen. Und wenn man dann gleich wieder alles zurückerobert und gleich wieder alles so...
Ja gut, auf der anderen Seite ist es ja nicht recht viel Fläche.
Ja, eben. Aber es war im Original viel Fläche, okay, bis aber nach Maraskan. Das hätte von mir aus schon ein Landstrich sein bleiben können, wo nur hochstufige Helden hingängen oder wo nur Irre und Selbstmörder hingängen.
Die Splitterdämmerung ist ja sehr kurz, hast du gesagt, noch rausgekommen. Ich weiß nur, das waren auch so 12, 13, 14 Bände und ist eigentlich die letzten ein, zwei Publikationen.
Genau, ja, so 5, 6, 7 Jahre nach den Schwarzen Lande ist das rausgekommen. Das war mir zu bald.
Splitterdämmerung hat begonnen mit dem Jahr des Feuers, kann man sagen.
Ja, das Feuer ist ja eigentlich ein...
Das ist nach der Barbara-Kampagne der große neue Sturm für die, genau, Dämonenbündler gegen das Mittelreich.
Das hat nur passt, der Angriff. Weil das
der Dexternen hat wieder eine wichtige Rolle gespielt.
Genau, das hat schon nur passt, das Jahr des Feuers. Aber dann, wo man die Hebdachen so nach und nach entfernt hat, das war mir zu bald.
Wenn man die G7 und die Überreste, also sprich in dem Fall jetzt dann die Splitterdämmerung weggelassen, gibt es irgend noch was, man, es kommt nichts an die G7 dran, das wissen wir, und Ulysses sagt, okay, es war der schlimmste Fehler, dass die G7 gemacht haben, weil es will jeder nur die G7 spielen und deswegen gibt es keinen Reprint mehr, weil die Geschichte soll vorangetrieben werden. Gibt es sonst noch irgendwas, was interessant war, was euch aufgefallen war oder was euch mal anschauen wollt, beziehungsweise spielen wollt? Von den Kampagnen, die ist, also Theaterritter ist ja eher was für Einsteiger, hätte ich geglaubt, wobei das geht ziemlich schon in die Tiefe rein, was ich mitgekriegt habe.
Naja, also eine meiner schönsten Kampagnen ist diese Kurzkampagne Unter dem Adlerbanner und Schafirs Schwur. Das spielt im Horasreich, aber das war auch nur so genial, weil ich da Spieler gehabt habe, die sich da schon voll integriert haben in Aventurien, lauter horasische Charaktere.
Außer einen.
Außer an Thorwaller als Leibwächter, aber das hat schon gepasst. Und da haben wir sehr lang gespielt und da habe ich alles Mögliche einbaut, bis hin zu den unsichtbaren Meister, wie das heißt. Das ist das mit den Geheimgesellschaften. Also das war dann so eine Verschwörungstheoretiker bis zum Zyklopenfeuer, wo man da den Schatz auf der Zyklopeninsel birgt. Da haben wir sehr lang dran gespielt. Das war eine schöne Kampagne, aber halt Horrorsreich, nicht unbedingt diese klassische Fantasy, sondern eher so wie Siebte See.
Mhm. Also es war sehr schön und vor allem war das eine schöne Zeit. Da waren wir eigentlich schon, die Figuren haben zum Schluss schon richtig gelebt. Also da hat jeder schon so seine Charaktereigenschaften gehabt. Die haben wir so intensiv ausgespielt und es war furchtbar schön und es war mal so Zeit, wir haben kein Geldmangel gehabt und wir sind von einem Schlamassler in den anderen gekommen. Nur weil wir wieder irgendjemand helfen wollten und es ist furchtbar schön gewesen. Und vor allem das Schönste war, wir waren ja eigentlich Seeleute. Also, und wir sind plötzlich Adlerritter geworden. Und wie ich geflucht habe, weil eigentlich habe ich gar nicht reiten können. Ich war Kapitänin auf einem Schiff. Was mache ich dann als Adlerritter?
Ja, da hast du wirklich beim AMS das falsche Hackerl
ausgefallen. Und so ist dann anderen auch gegangen. Und es ist mit der Zeit hat man das so schön... Man hat sich schön eingelebt eigentlich. Wo es am Anfang sehr schwierig war.
Ja, das ist ja die Belohnung mehr oder weniger dahinter. Ich finde ja, was, wenn ich jetzt rückblickend die Kampagnen anschaue, was sehr viel falsch machen, ist, dass der Einstieg entweder so belanglos ist oder so hoch eingeknallt, dass er nachher dann nicht mehr getoppt werden kann. Von dem her, dass du eben dann nicht mehr das Gefühl hast, das geht jetzt schon dahin und es passt so. Dass da dann die Motivation als Spieler flöten geht.
Ja, Kaufabend, der muss natürlich so einen universellen Einstieg haben, weil die wissen ja nicht, welche Gruppen das spielen. Und dann schaue ich auch immer, dass schon mit einer gescheiten Motivation das Abend der anfängt.
Was war oder was ist, unabhängig, ob es jetzt nur aktiver Spieler oder Spielerin dabei ist, die wichtigste oder die interessanteste Kampagne oder Abenteuer, was geleitet oder gespielt habt?
Das Wichtigste.
Die G7 zählst du mir nicht.
Ja. das wichtigste Abenteuer. Oder sagen wir mal, das wichtigste Kampagne, abgesehen von der G7, war schon das Jahr des Feuers für mich. Und da waren wir am Mütralsfeld. Hier ist die große Rafferei, die erste losgegangen ist. Das war die beste Szene, die mein Zwerg dort in der Kampagne gehabt hat. Da war so ein kleiner Niemand, hat alle. Das war geil.
Also, was am wichtigsten war, also das unter die Adlerrittern war wirklich die schönste Zeit und die intensivste. Und wenn ich mal da rumschaue, es ist so viel Anspielung nur in den Raum, was da für die Adlerritter ist, der Name da besteht. Pepito Spazigutte, es ist eine Figur von dort. Es sind so viele Erinnerungen da. Es hat aber dann auch noch schöne Kampagnen gegeben, wo die blutige Serie, ich weiß nicht, wie das wirklich geheißen hat, aber das ist so eine schöne Kampagne. Und die haben auch sehr intensiv gespielt. Also, das hat so viele Sachen gegeben, was wir lange Zeit sehr viel gespielt haben. Also, da kann ich gar nicht sagen, was wirklich wichtiger war, weil so gewisse Zeiten, wo wir die gespielt haben, war momentan immer das die Wichtige, was man momentan gespielt hat. Und es ist nur die Verbindung und so die Leute, was wir da gehabt haben. Ja, es ist bei Uli, bei Kampagnen, wo wir es intensiv gespielt haben, die Freundschaften sind mit denen nur heute ziemlich wichtig.
Wichtigste Kampagne oben, der ist, glaube ich, die Adlerritter-Kampagne, aber meiner Meinung nach sehr wichtig oder genial, oder das Genialste, das auch und der überhaupt, das ist Jenseits des Lichts vom Witzko. Ein dermaßen skurriles oben, der hat es nie wieder gegeben. Was?
Das haben wir auch gern gespielt.
Ja, Jenseits des Lichts. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich sag, das ist
dran. Das ist sagenhaft, ist nach Maßgriff da mein zweites Lieblingsabenteuer. Und das ist so verschroben, das ist so bizarr und so genial und so voller Witz, weil der Witzko, Maraskan-Kenner und so weiter, der hat dermaßen viele Gags und Wortspielereien da drinnen, dass immer nur so viel Zitate in unserem Alltagsleben herumschwirren von Jenseits des Lichts, seien es die rosa Filzpantoffeln oder Treibgut der menschlichen Gesellschaft aus meinen Filmen. Das kommt alles von daher, von oder diesem
die genialen rosa Filzpantoffeln.
Ja, also Jenseits des Lichts, das ist das Genialste, das auch um der, aber nicht nach dieser Maßstäbe. Es ist ganz anders und gefällt mir irrsinnig gut.
Für mich das wichtigste Abenteuer oder die wichtigste Kampagne im Endeffekt war für mich eigentlich Simiala, weil sie nicht dick ist und trotzdem ein Spieltief für etwas hat, sehr angereichert ist und mit sehr guten Ideen und trotzdem noch häufig spielbar ist. Und das wichtigste Abenteuer, was ich auch immer wieder gern wiederverwerte, ist schlichtweg Drachentöter. Weil du sehr viele Ansätze hast, was, warum passiert. Es ist nicht einfach nur, du hast jetzt eine Geschichte, sondern du hast im Prinzip 5 bis 10 Geschichten in der einen Geschichte.
In welcher Anthologie kommt das vor?
War das Stadtstreich oder sowas?
ich kenne das, aber fällt mir momentan nicht ein.
Es sind noch ein paar andere Abenteuer noch drinnen, aber wie gesagt, das ist das, was mir am besten gefällt. Und es hat auch was, ohne zu spoilern zu wollen, also bei der Schlussszene sind sie alle da gestanden mit alle offenen Augen und Münder im Sinne von, sowas kenne ich nur von Cthulhu. Also ich will jetzt nichts spoilern dazu, weil man kann es sehr gut wiederverwerten und es hat sehr interessante Punkte drinnen und ja, es ist für jeden was dabei. Es ist für das Stadtabenteuer. Stadtabenteuer ist erfahrungsgemäß extrem schwierig und sehr fordernd für die Leute. Das muss man schon dazu sagen. Aber wie gesagt, ich habe sehr kreative Spieler gehabt und sie haben das alle genossen, alle bis zu der letzten Stö und dann sind sie alle da gesessen und nicht gewusst, wo jetzt hinten und vorne ist. Das war einfach nur absolut sensationell. Von den NSCs haben wir ein paar angesprochen, die relevant sind oder die wichtig sind von dem her. Einen großen haben wir auslassen, den werden wir jetzt nicht unbedingt besprechen, weil sonst brauchen viele Leute für Jahre nicht mehr investieren.
Okay, der Rakorium.
Ein Rakorium müssen wir auf alle Fälle nochmal durchbesprechen, weil Rakorium wollte ich, das ist allgemein Wissen.
Dazu muss man sagen, in Rakorium habe ich sehr, sehr wenig einbaut eigentlich. Okay, okay. Er ist nur ein paar Mal am Rande vorgekommen.
Ich finde, die Person ist so genial, weil sie eigentlich klassische Magier widerspiegelt, sei es jetzt in Gandalf, sei es jetzt in Merlin und den klassischen Meister vom Taran und der Zauberkessel. Es ist jede Figur in der Person vereint. Und das ist so herrlich. Also du, wie ich das erste Mal die Figur gelesen habe, bei der G7, beziehungsweise auch bei den 7 magischen Kelche, habe ich mir gedacht, das ist genau der vom Taran und der Zauberkessel.
Er hat ja auch, glaube ich, einen kurzen Auftritt im Computerspiel Drakensang.
Ja.
Da steht er vor der Zollfeste und sucht seinen Lehrling.
Ja, genau.
Ja,
das ist
ziemlich
Anfang.
Das ist,
ja.
Ach so.
Da habe ich erst gedacht, nein, so schaut er nicht aus, das geht nicht. Schlecht visualisiert. Nein, es ist für mich einfach die Person, die schuldigste Person, die du haben kannst, die du gern hast und trotzdem sowas von durchknallt ist, dass du denkst, mit Wisch, nein.
Wahnsinn geht mit ihm mit.
Ja. Jeden Tag mehrmals. Absolut. Was schon noch interessant ist, ist, das ist eine dann bei den Eichern Publikationen der Stippen sehr oft wieder angeführt.
Der Stippen ist es der Gemahl von einer burnländischen.
Nein, das ist. Wie war das jetzt? Das war eigentlich im. Nein, den, was du meinst, das gibt es einen anderen und das ist der Buffer für die Magierakademie. Da gibt es ein paar Hintergrundgeschichten. Nein, der Stippen ist im Prinzip so ein magiekundiger Kaufmann, der irgendwie so alle Leute dazu überreden kann, dass er irgendwelche Speditionen und Expeditionen halt unterstützen kann und so weiter. Und das ist so der Auftakt für die Drachenchronik von dem her. Okay. Weil so finden es dann so komische Höhlen und Schriftrollen und aus Menschenhaut und ja, alles, was man so braucht. Ja, oder was Drachenhaut, irgendwas. Auf alle Fälle war das drachisch, das haben wir dann schon gewusst. Aber sie haben da relativ viel eingebaut von dem her.
Muss das Neiche sein, weil das ist mir nicht so bekannt.
Ja, da haben wir ja auch aufgehört bei der Drachenchronik.
Die Drachenchronik sind im Prinzip 4 Teile, wobei du 3 Teile spielst und der 4. Teil ist im Prinzip eigentlich der Teil, den du am Anfang hättest brauchen, hättest sollen, weil da sehr viele Sachen erklärt werden, durch die, wie die Drachen aufgebaut sind, wie die Folge ist, wer mit wem verbündet ist oder nicht und so weiter und diese Geschichten. Da wird sehr viel in die Richtung erklärt.
Da hast du dann nicht mehr wollen, weil es so kompliziert worden ist. Also bei den Spielern, es war so, dann sind alle das Berufsleben eingestiegen und haben Kinder gekriegt. Und sie haben sich mit der Welt nicht mehr so beschäftigen können, aber die Welt ist dahin gerannt. Und die Spieler sind eigentlich immer der Welt hinterhergehängt, weil es einfach das Leben, weil alle haben kleine Kinder gehabt, es hat dann eigentlich nicht mehr funktioniert.
Das ist eins der Themen, warum ich gesagt habe, es ist sehr viel beschrieben. Und auf der anderen Seite, beim aventurischen Boten haben wir es gemerkt, die ersten paar Ausgaben waren immer so ein irdisches Jahr, waren 2 Jahre ingame oder sowas und umgekehrt.
Genau.
Und das hat sich dann mit 4, glaube ich, auf einen Punkt geändert, zusammengefasst, dass das im Prinzip eins zu eins dasselbe ist, weil sie so viel Material auf sich geschossen haben.
Ja.
Und du kommst dann immer nach. Also
Man sieht es ja an die Amter, die ersten Amter, große Schrift, großzügiges Layout, und die nächsten Amter sind voller Textwüsten, klar gedruckte Schrift. Und,
ja, und am geilsten, du liest den Text durch die eine auf vier Seiten. Du findest die Information. Du suchst das eine halbe Stunde später, du findest das nicht mehr.
Ja.
Ja, genau, über den Bücherwald, da haben wir ja schon kurz ein bisschen gut angeschnitten. Das ist natürlich eine knapp an der Frechheit vorbei, was sie gemacht haben, weil alles in einem verschiedenen Buch verstecken, das ist schon...
Man muss fairerweise sagen, ja, natürlich, ein Unternehmen muss Geld machen,
kann ich immer es
und so weiter. Aber und man muss immer wieder was Neues bringen, weil irgendwann einmal hört es auf, dass es lustig ist, ist auch kein Thema nicht. Aber ja, wenn ich jetzt ein Regelwerk auf 10 Bände rausbringe und dann eine Weltenbeschreibung auf 20 Bände rausbringe und ja.
Ja, ist schon okay, aber man kann es trotzdem spielleiterfreundlicher aufbereiten. Das DSA 5 macht da einiges richtiger als mit dem 4-Ansatz. Ja,
sehr viele Dinge, die regional braucht werden für das jeweilige Abenteuer, sei es Regelelemente oder Regionalbeschreibungen mit denen in das Abenteuer. Das war was gefällt hat und was mir immer angegangen ist.
Punkto klar geschrieben und Textwüsten. Trotz der Textwüsten haben viele Sachen nicht drinnen gestanden, die für die Spiele wichtig sind.
Ja.
Ja.
Und man hat einen Analysemagier, der findet natürlich das Schwert und schaut es an. Nur kann man ja mal Spielleiter die ganzen Sachen nicht. Also der Spielleiter weiß ganz genau, was das Schwert kann, aber wenn man halt jetzt einen Korinthenkacker hat als Spielleiter, der möchte halt wissen, okay, jetzt müssen wir aussuchen, was für Schwierigkeiten das du dabei hast. Dies dann alles sozusagen rückentwickeln.
Oder?
Das war schon heftig. Und es ist einfach nie dabei gestanden. Hätten nur eine Zahl dazu schreiben müssen und alles wäre gut gewesen.
Oder ein anderes Beispiel, du triffst es gibt eine Begegnung zwischen den Spielern und einer Persönlichkeit. Und in der Publikation erfährst du, das ist halt der und der, der Held, die Dame, keine Ahnung was, irgendwas hat die Person gemacht und ist halt wichtig. Drei Publikationen später erfährst du, das Ding ist ausgestattet mit 2 magische Ringe, 5 magische Schwerter, keine Ahnung was, die immer bei sich sind, weil ohne dem ist es nicht. Ja, das hat gefällt, weil wenn da irgendeiner einen Spruch macht und du halt die Publikation nicht gelesen hast, dann ist der Spieler sauer, weil er es nicht erfahren hat. Du angefressen auf dich selber und auf die Publikation, weil du hast es damals gebraucht und ja, da hätte es eine ganz andere Wirkung gehabt. Und hätte vielleicht den Spielern sogar andere Möglichkeiten verschafft, das Problem zu beheben oder zu lösen. Da bin ich voll bei dir. Da ist DSA besser geworden, ja. Das finden wir. Absolut. Die Kaiser Retro Box war ja ein Crowdfunding-Ding.
Damit und da habe ich wieder sehr viel Spaß gemacht.
Damit man die alte Zeit wieder aufleben lässt. Oder die halt manche Leute nicht erlebt haben. Wobei die Masken jetzt der Weichplastikmasken ist, glaube ich.
Ja.
Nicht mehr Hartplastikmasken.
Mhm.
Also in der Erstauflage hat es da das Gesicht zerschnitten, weil es war ja für Kinder.
Ist auch nur Kindermasken jetzt. Ja. Weil ich Spaß habe, weil alle ausprobiert haben.
Ja. Es war ja damals ja die Idee, dass es war in der Erstauflage von der Werkzeuge des Meisters, war so eine Masken nur dabei. Ich habe nur die zweite Auflage mitgekriegt. Also ich glaube, die ersten 100 haben es gehabt in Wahrheit oder irgendwas. Und es war ja die Idee, dass jeder Spielleiter das immer aufsetzen muss, damit jeder weiß, wer der Spielleiter ist am Tisch.
Mhm.
Und das ist ja genau entgegengesetzt der Thematik, wenn du ja Rollen spielen willst, dann willst du Grimassen ja genauso und Mimik verkörpern. Mit dem Ding kannst du das nicht machen. Also
erschwert, ja.
Also, ich gehe mir davon aus, dass in einem SM-Studio sicherlich mehr Erfolg hast damit. Beim Rollenspiel sicherlich.
Mhm.
Ja, hat schon ein paar lustige Ideen gegeben, ja. Aber die Retrobox hat ja im Prinzip ja nicht nur das Ansa-Regelwerk mit Ausbau-Regelwerk, glaube ich, dabei gehabt.
Gell? Ist auch dabei. Ja, nicht alles. Und da hat es dann nur ein eigenes gegeben. Das waren dann nur so die Hälfte von dem Ausbau.
Das, ja. Das heißt, du hast die Weltbeschreibung vom
Ansa-Regelwerk genau.
gehabt.
Ja. Das ist ja, die erste Weltbeschreibung.
Das war für mich die wichtigste. Ist da immer nur der Rechtschreibfehler drinnen mit dem Krakenmolch?
Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob das da war. Ich glaube, das war da und nicht im Basisregelwerk, weil es hat nämlich gegeben einen Krachenmoloch.
Ein Klammermoloch ist da
drin.
Und ein Krakenmoloch.
Ja, dann ist korrekt, ja. Die erste Flagge hat nämlich Krakenmoloch gehabt.
Aha.
Das war so ein Running Gag, ja. Es waren auch natürlich der Zeit geschuldet ein paar Sachen sehr offenherzig deklariert. Na, voll gut. Abenteuer waren auch ein paar dabei, gell. Welche habt ihr nicht schon gespielt? Und welche hast du vorher schon kennengelernt?
kennt habe ich alle, aber gespielt haben wir so selbstgemacht, ja, der von mir, die, was ich zu dieser Zeit damals gemacht habe. Da habe ich ja einiges gemacht, weil.
Die Nedime, was auch dabei ist, hast du gesagt, das ist ein Gruppenabenteuerfähig. Ist das das Einzige, was sie adaptiert haben? Oder?
Das ist das Einzige, so viel war es. Aber in jedem Heft ist zum Schluss ein paar Seiten von Werner Fuchs mit einem Kommentar. Da erklärt ein bisschen, wie was entstanden ist. Und ja, dann da mal diese entkleideten Szenen da, was nur in der ersten Auflage drinnen waren. Ja. Da sind sie jetzt wieder drinnen.
Gut.
Weil.
Heutzutage ist ja das wurscht.
Das ist ja heutzutage wurscht und es ist ja kein amerikanisches Spiel, wo sie da irgendwer dran stoßen könnte.
Irgendwann habe ich einen Kommentar gelesen, ich weiß aber nicht mehr, ob das ist von der Ina Kramer oder wie die heißt.
Ina Kramer.
Dass sie hat ja sehr viele Sachen gezeichnet, wenn man nicht alles täuscht, und sie hat das von sich aus gezeichnet, die Damen sind ja. Barbusig und
ähnlich. Ja, die ganzen Nedime-Zeichnungen sind von der Ina Kramer, die Frau von Uli Kisow.
Und die hat das alles relativ formlos gesehen. Und ich muss
auch sagen,
das war, ich glaube, sie ist aber auch nur aus der 69er-Generation aus.
Oder so. Eben, und außerdem, es ist ein Deutsch-Rollenspiel, also in Amerika undenkbar, aber.
Es gibt hin und wieder die Situation, zumindest bei der Drachenchronik habe ich es gehabt, die wird wahrscheinlich bei der G7 auch hin und wieder passieren, dass du Spieler indirekt steuern musst. Und zwar steuern im Sinne von mit dem, was sie empfinden, was nicht am Tisch stattfindet. Sei es, dass irgendein Dämon was einflüstert oder irgendwas anderes. Wie intensiv habt ihr es damit erfahren? Weil das ist ja eher was in Richtung oder aus der Cthulhu-Richtung im Sinne von du nimmst was anderes, was da ist.
Mhm. Ja, kann ich auch nicht viel dazu sagen. Eigentlich beeinflusst sie die Spieler so gesehen nicht, weil sie ja nicht so ist wie Cthulhu, wo so ist, wenn ein Dämon was einflüstert, ja, dann gehe ich mit dem halt aus und sage ihm, wie das wirkt und so, aber so.
Also in dem Fall rausgehen hast, du gehst da in Gang aus.
Genau, damit es nur der jeweilige Spieler hört. Ja. Aber ist nie so ein großes Thema.
Wir haben manchmal Zettel geschrieben. Also Spielleiter, gibt mir einen Zettel, sagt man, okay, passt. Und eine Situation haben wir gehabt, die war besonders spannend. Das war ein richtiger Aha-Effekt. Oh nein! Wir haben ein Problem. Und mein Cousin im Spiel, unser Schwarzmagier aus Fassar, hat ein Seelenwanderungsproblem gehabt und keiner hat es die ganze Zeit gemerkt. Wir haben da an wichtigen Orten herumgelaufen und haben nicht bemerkt, dass das nicht unser, dass das nicht mein Cousin ist. Das haben wir dann, also ich habe das dann entdeckt, dann haben wir halt niedergepinnt, festgemacht und ich habe dann, es war Gott sei Dank eine Reihe geweihte Anwesende, eine sehr, sehr mächtige, die dann, wo haben wir dann mit einem Wunder, sozusagen, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber das befähigt einen, dass man Fesseln von sich abwirft oder die Ketten sprengt. Und da haben wir dann sozusagen die Person, weil er war nur in dem Körper drinnen, aber halt, das kann ich jetzt nicht sagen, was das war, weil das würde die Gesinnkampagne ein wenig versauen. Und da haben wir dann sozusagen wieder umgetauscht mit den zwei. Das war mega interessant und es ist keinem was aufgefallen. Bis zum Schluss haben wir da gesessen. Jetzt keiner mal 10 Jahre und es ist uns ewig nicht aufgefallen. Es ist sicher 2 Sitzungen 20 Stunden spielen, ist uns das nicht aufgefallen. Super Spieler.
Bist du deine ganzen DSA und Fantasy generell, also was ich nicht mehr jetzt verbinden, Lens und ähnliches auch her, spielst du das eher klassisches, heroisches Fantasy, so wie Conan und Co.?
Nein. Mir gefällt das auch mehr, wo man Schwächen hat.
Also nicht einfach nur umeinander drauf und so weiter.
Nein.
Die Spielgeschichten sind eigentlich immer das Wichtigste. Und ich spiele mit verschiedenen Leuten und verschiedenen Systemen, aber alle Geschichten sind irgendwie interessant.
Der Grund, warum ich nämlich frage, ist folgendes. Und zwar, wie ich angefangen habe damals mit dieser 1, da haben wir natürlich Conan und Co. als Vorbild gehabt und Krull und so weiter. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir sind in einem Tomb Raider-mäßig in einen Dungeon rein, haben den geklärt und das war's. Und haben erst viel später das mitgekriegt, dass anders auch spannend ist und spannend sein kann. Und trotzdem sind, wie ich schon gesagt habe, Stadtabenteuer hardcore für die Spieler. Und sie finden sich nicht zurecht in einer Stadt. Und Dungeon, Wildnis, alles kein Thema nicht. Aber Stadtabenteuer funktioniert eigentlich nicht in Wahrheit.
Habe ich keine so Probleme. Mag an die Spieler liegen, weil die schon so oft in Städte waren und wissen, sie haben da alle Möglichkeiten. Und ja, Stadtabenteuer ist auch nur im Prinzip ein Dungeon.
Richtig,
ja. Ja, alle Möglichkeiten, das ist glaube ich das Thema.
Ja, ja.
Also im Dungeon hast du gehst vier Jahre links, rechts und das war's. Mhm. Stadt kannst du das machen.
Genau.
Wie ist das für dich?
Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Stadtabenteuer. Die Stadtabenteuer, wie schwierig sind sie?
Genau. Die mag ich besonders gern, weil Stadtabenteuer ist gleich oft oder fast immer Detektivgeschichten und das mag ich. Mein Kurgeweihter, der sich schon halb in eine Echse verwandelt hat, mag das einfach, wenn er da kriminalisieren darf. Also, wenn man dann eine wichtige Persönlichkeit erstochen in der Gasse finden, das ist das Erste, was er tut, okay, dann mal gleich ausziehen, schauen wir es ja, was ist da jetzt genau passiert. Er ist anatomisch top ausgebildet mittlerweile und weiß ganz genau, okay, es war so ein Dolch wahrscheinlich und dann geht schon los, das Detektivspiel. Also das taugt uns, nachdem wir uns halt auch im Fassad zurechtfinden und nicht tot in der Gasse landen, ist das für uns kein Problem mehr. Und ich mag Stadtabenteuer.
Ja. Entschuldigung, Stadtabenteuer, die haben durchaus den Reiz. Man muss halt nur immer einen Zettel haben und öfters da einiges aufschreiben und notieren, weil man muss nachschauen. Einmal kommt es dann so viele Informationen und man muss ja das, was nicht so wichtig ist, ausgliedern. Das ist bei den Stadtabenteuer immer das Problem. Das Wichtige von Unwichtigen trennen.
Ja, Baldi, du triffst genau den Nagel auf den Kopf. Das Problem, was ich nämlich festgestellt habe, bei 90% sind natürlich ganz genau, also für die Abenteuer, die ich gespielt habe, Stadtabenteuer, Detektivgeschichten oder Dinge, die halt von dem einen aufs andere resultieren. Und die Leute schreiben sie entweder das nicht mit oder nehmen andere Dinge, die einfach parallel durch Zufall passieren, weil sie halt einen blöden roten Hering fressen.
Für zu voll.
Genau. Kommen sie dann vom Hundertsten ins Tausende und dann können sie dann nicht mehr auseinander.
Da gibt es aber Abhilfen, also Stadtabenteuer spiele ich auch recht gern, weil das Maßgrifter ist ein Paradebeispiel von einem Stadtabenteuer, das was so verschachtelt ist und so viele Möglichkeiten hat. Und du brauchst ein wenig einen Stadtplan natürlich, einige Namen als Spielleiter, das kannst du ja alles vorbereiten, die Namen der wichtigen NSCs und so. Und dann schreibe ich immer nach dem Abenteuer eine kurze Zusammenfassung, was ich an die Spiele verschicke. Das mache ich vor allem auch wegen mir, damit ich weiß, was letztes Mal geschehen ist, weil ich spiele ja mehrere Gruppen. Und mit der Zusammenfassung, da finden sie sich schon leichter wieder zurecht. Und ja. Es ist ja auch bei Cthulhu, du bist in sehr viele Städte und da gibt es auch viele Stadtabenteuer. Also so schwierig finde ich das nicht. Und
also du bist im Prinzip dann der Protokolldruide.
Mhm.
Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Die Spieler erzählen, was so war. Das machen wir halt als Spieler. Also bei jeder Sitzung wird wiederholt oder halt im großen Zügen, was ist passiert. Das ist ganz, ganz wichtig.
Genau. Und es ist ja ganz, ganz oft so, dass sie sich genau nicht an das erinnern, was passiert ist.
Ja, aber das liegt daran, wenn man sich nichts aufschreibt. Ja. Mhm. Ich habe hunderte Seiten mitgeschrieben, hunderte.
Da ist oft so gewesen wie die Krise.
Unglaublich.
Ein Wort, das haben wir da, dann wird wieder nachgeschaut und es wird immer alles sehr gut protokolliert und das brauchst du, brauchst und dann kommst du ja zurecht. Aber das weißt du, das ist genau, ob du jetzt nur kleine Stichworte aufschreibst, aber das Wichtigste, das gehört alles notiert, weil wenn dann irgendeine Situation ist und irgendeinem halt, das ist schon mal vorgekommen oder das ist down und dort passiert und man muss sehr gut Verbindungen knüpfen können, weil sonst funktioniert es nicht.
Ich habe dazu ein ganz lustiges Thema und zwar Nummer 1, die DSA-1-Runden, die ich damals geführt habe. Da habe ich im Prinzip jedes Mal nach der Sitzung dann eine Zusammenfassung geschrieben, mehr oder weniger, und das dann die Leute verschickt. wo dann rausgekommen ist, die, ein Drittel davon hat es anders wahrgenommen oder anders in Erinnerung. Das ist eher nur das Thema, weil je länger das du Zeit verstreichst zum nächsten Mal, desto eher ist es. Das Zweite ist, ich habe aktuell in die Runden drinnen sitzen immer eine Person, die mitschreibt. Und ich habe in einer anderen Runde das einmal testweise gemacht, dass ich so ein Mini-Wiki aufgeführt habe, wo dann auch für mich als Spielleiter dann gewisse Sachen, einfach diese Verknüpfungspunkte, wie du gesagt hast, Baldi, klarer da waren. Und das reicht schon aus, wenn du sagst, du spielst jetzt, du verschriftlichst nur die drei Abenteuer, die ersten drei Abenteuer von der G7 zum Beispiel. Du kommst auf Sachen drauf, die in diesen Bircheln nicht ersichtlich sind.
Ja, ja.
So super geschrieben sind.
Was ich auch noch mache, ich habe für jeden NSC fast so ein Porträtbild, was ich den Spielern zeige. Und das merken sie sich viel mehr, als wenn ich ihnen nur den Namen hinschmeiße. Das, also das hilft auch sehr. Wir haben da
den
irgendwo so eine Kartei mit verschiedensten NSCs und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Und wenn er was braucht, dann zeichnet er ganz geschwind aus.
Und da ist DSA auch sehr dankbar. Punkto Bilder, für die wichtigen Personen gibt es tolle Bilder.
Ja.
Mhm. In alle Ausprägungen.
Möge es die eh mehr nie benein sein, der Text der Nemrod.
Ja, nein, das ist so.
Und der Schwertkönig, der Geliebte, Reitrik und Kobert.
Ja, die Könige. Die Tierkönige sind was, was ich erst mit Simjala kennengelernt habe.
Das ist eine tolle Erfindung, mit ja. Dankbar voll.
Und diese Feenglobulen, was du vorher angemerkt gehabt hast, die will jetzt Ulysses nimmer fortführen, die wollen es sterben lassen im Endeffekt. Obwohl die Ideen ja super sind als Globule. Aber
es gibt aber auch Abenteuer, ich glaube, Ewiger Hass, das spielt in einer Globule.
Ja, mit einem Fünfer.
Mhm. Ja, mit einem Fünfer. Das ist ein Fünfer. Und, ja.
Okay.
Ganz ein tolles Abenteuer, also es sind mehrere Abenteuer, kann man schon fast sagen, ist Steinene Schwingen.
Ja,
das ist genial. Und da bist du in der echten Welt und in die Globulen unterwegs und das ist echt toll.
Und nur das Affenfond, der das von dem Regionalband von der Westküste, wo Albernia drinnen ist, da gibt es auch dazu Wächter der Feenpforten, das spielt auch in Globulen.
Okay.
Also die häufen sich eigentlich schon wieder.
Ich kann mich nur erinnern, dass der Dingsbums da für Ulysses mit das gemeint hat, mit Globulen gefallen ihm nicht. Genauso gefallen ihm aber auch nicht die Zwergenzauberer, also die Geoden, deswegen sind die ja so lange nicht drin. Die Geoden sind erst mit dem dritten Magieband gekommen. Dafür sind auch dann auch so ganz andere Barden-ähnliche Wesen dann dazugekommen. Also es ist sehr eigenartig.
Dass ich jetzt gesagt habe, dass die Globulen und so abschaffen wollen, muss ich dir zustimmen. Das glaube ich jetzt auch nicht. Oder halt, ich finde es komisch, weil zum Beispiel der Verrindelwald,
Albernia, ist ja voller Globulen.
Ist voll gewachsen.
Mhm.
Also er ist größer, war nicht kleiner oder so.
Mhm. Aber wie gesagt, das kann ich sein, dass ich mich da verhört habe, aber was ich noch in Erinnerung habe, war so irgendwie so
Und sie tun ja nichts, weil wer es nicht will, der spielt halt nicht mit Globulen.
Nein, Globule, grundsätzlich, ich finde es absolut genial und gerade Feenglobulen sind sensationell genial.
Ob man so ein schönes Feenabenteuer, das ist ein Muss.
Es gibt, witzigerweise, jedes Mal, wenn ich sowas eingesetzt habe, Spieler schwärmen immer noch davon mit, was alles passieren kann, wenn man in einer anderen Globule ist. Nämlich fast wichtiger und als das restliche Abenteuer, also von dem her, es ist einfach ein Highlight, was man nicht wegnehmen darf. Apropos Highlight, wenn ich jetzt, wenn Neuen für DSA begeistern möchte, oder anders gesagt, für wen ist jetzt DSA was und für wen ist DSA nichts?
Naja, wer frisch anfängt, der kann ruhig mit DSA anfangen. Wer schon eher Erfahrung hat mit D&D, für den weniger. Oder wenn wer mehr so von der Computerspielecken kommt, für den ist fast D&D mehr empfehlenswert. Aber wer so ein Faible hat für mehr Geschichten, als Taktik auf einer Battlemap, für den ist DSA sicher empfehlenswert.
Also im Endeffekt, wenn wer Skyrim-Spieler ist, ist DSA sicherlich interessant.
Genau.
Auf alle Fälle, ja. Sicher. Und wie du sagst, um Geschichten geht's.
Genau.
Und D&D ist halt vom Accounter zum Accounter, theoretisch. Ich habe es aber auch anders erlebt. Das kommt dann natürlich der Spielleiter auch drauf an. Und der Einsteiger soll sich halt auch was gefasst machen, dass es ein bisschen kompliziert ist. Natürlich das 4.1. Das 5er kenne ich jetzt noch gar nicht.
5er aber hat keine so Hürden.
5er hat sich sehr leicht spielen lassen. Also das würde ich mit, das habe ich gespielt mit den kleinen Kindern.
Das hat Ferienbass-Aktion.
Ja, super. Freut mich, dass wir es gemacht haben.
Also ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe jetzt das 5er aktuell in 2 Runden drinnen und das 5er an und für sich vom Spielfluss her ist um einiges besser als
ja.
Das 4er oder 4.x so gesehen, wurscht ob 4 oder 4.1. Was ein bisschen spannender ist, sind manche Verständnisthemen, die, wenn du 4.1er Spieler warst, was ist Seelenkraft?
Boah, das erklärt man auch mal.
Ja, das sollte man eigentlich dann wissen, wenn man es fast braucht, wird man es immer wieder ein bisschen erklären müssen. Was für manche ein bisschen eigenartig ist, ist natürlich das, wie die Parade ist berechnet wird, weil das ist ein bisschen anders als nur vorher. So diese Kampftechnik-Geschichte.
Finde ich auch gut. Die Parade ist ja weniger geworden, das heißt, die Kämpfe werden schneller.
Naja, weniger ist es wieder ein anderes Thema, weil du kannst im Prinzip so oft parieren, wie du willst.
Ja, schon, aber immer mehr erschwert.
Genau. Im Endeffekt, du musst eins machen. Das Erste, wenn du wieder angreift, du musst ausweichen. Der ja grundsätzlich immer niedriger liegt der Wert als die Parade. Das Zweite ist, dass du das parieren. Das Dritte ist, dass du das nur mehr parieren, dann ist es plus 4, dann tust du nur mehr parieren, dann ist es plus 8, plus 12. Ja, und von dem her, aber grundsätzlich ja, also die Einsteigerbox, die neue, ist ein Traum in Wahrheit. Ja. Du nimmst die Charaktere, du legst es eine hin und du kannst sofort losspielen. Und sie haben ein Solo-Abenteuer noch dabei, damit sie ein bisschen eine Verknüpfung haben zum Charakter. Also jetzt nicht sowas wie eine Dime von dem Umfang her mit.
Was bei der Einsteigerbox mir nicht gefällt, das ist, da gibt es so einen Flyer dabei, lies dies zuerst. Und ja. Da wird lang und breit erklärt, wie das funktioniert und lauter Geschreiberei und so kompliziert, ja. Das schreckt dann ab. Mhm. Also diesen Zettel, lies das zuerst, gehört einmal weggeschmissen.
Das ist aber bei alles, bei der Star Wars Box habe ich das auch gesehen, das war das Erste, was ich da nicht gehabt habe.
Aha, ja.
Weil es ist zwar ein guter Ansatz, aber es macht es komplizierter.
Eben, es schreckt ab. Die sollen die Hefte hernehmen, die Solo-Amte, und mit dem geht es los, aber nicht mit diesem Lies dies zuerst.
Ja, das ist auf alle Fälle. Wollt ihr es noch irgendwas anbringen, was essentiell ist für euch? Für DSA oder so?
Nein, DSA ist so umfangreich, da können wir stundenlang noch reden, darum will ich auch gar nichts mehr einbringen, aber nur so viel halt, weil DSA so umfangreich ist, ist für jeden, findet sich da was.
Richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wer nichts findet in dieser riesigen Welt. So detailliert ausgearbeitet. Mhm. Jeder fügt sich ein, irgendwie.
Ja, es ist eine wunderbare Welt und lange, lange Zeit war uns das Wichtigste. Ich mich die Zeit einfach nicht missen.
Ich kann eigentlich auch an jeden sagen, wenn man interessiert ist an DSA, man soll sich rantrauen, man muss nicht studiert haben, selbst wenn jeder sagt, okay, du musst das und das und das wissen. Es ist eine wunderschöne Welt. Und es deckt eigentlich alles ab, was auch jeder kennt, das Sagen und Märchen. Mit alle seine Vor- und seine Nachteile. Dann würde ich sagen, danke, dass wir wieder mal aufnehmen haben können in der HDH. Danke an den Günther, das wieder zeigt nochmal, genauso an die Bolde und an dich als Erstling.
Ja, es ist sehr schön. Es freut mich sehr. Okay.
Danke, ja.
Danke.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentöter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter mike@drachentöter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.